Welcome to my G-spot.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger und wir befinden uns wie immer, genau, richtig geraten, in meinem G-Spot. Also meinem allerliebsten Ort auf der ganzen Welt, denn hier möchte ich mit euch über alle möglichen Themen sprechen, die mich und hoffentlich auch euch interessieren. Das sind Themen wie Sex, Feminismus, Finanzen, alles Mögliche eigentlich. Ich freue mich vor allem, wenn wir hier Tabus brechen können. Und ich sitze hier nicht alleine und halte Vorträge, sondern spreche über die unterschiedlichen Themen mit unterschiedlichen GästInnen. Das sind unter anderem bekannte Menschen, FreundInnen, ExpertInnen, alles Leute, die mich inspirieren und die ich mit dem Thema assoziiere. Mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen können, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen und dass sich hier alle wohlfühlen können. Wie immer beginne ich mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken, aber ich möchte jetzt schon aussprechen, dass es in dieser Folge um Abtreibung, also Schwangerschaftsabbrüche geht. Falls euch dieses Thema nahe geht, dann achtet bitte besonders auf euch, hört die Folge vielleicht nicht alleine oder hört sie gar nicht erst an. Die Morning Pages, meine Gedanken zu diesem Thema. Nervös schaute ich auf den Schwangerschaftstest, um dann panisch zu schreien. Vor rund einem Jahr wurde ich schwanger und darauf folgten unglaublich schwere Monate. Ich wollte keine Mama werden, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Trotz den aufwühlenden Neuigkeiten wusste ich, ich muss meine Gefühle nun zur Seite legen und funktionieren. Ich zog mich an, weint und fuhr zur Arbeit, denn es stand ein großer Shoot bevor, dem ich gerecht werden wollte. Ich war wie in einem Paralleluniversum, irgendwie hier, aber irgendwie auch ganz woanders. Meine Freundin versuchte am Set, meine Gynäkologin anzurufen, die sich im Urlaub befand. Meine Panik wurde nur größer. Was jetzt? Einfach irgendeine Gynäkologie muss jetzt her. Wir schauten online nach Abtreibungsmöglichkeiten und Anlaufstellen. Auf jeder Frauenärztinnen-Website sah man glückliche Babys, Kinderwunschangebote, endlich Mama-Artikel und, wenn überhaupt, nur schwer auffindbar, neben einem lächelnden Kind Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen. Neue Zweifel kamen hoch. Soll ich das Kind einfach behalten? Irgendwie bekomme ich das ja schon hin. Kann ja auch sein, dass ich irgendwann schwanger werden will und es dann nicht mehr funktioniert. Das würde ich mir niemals verzeihen können. Ein Chefarzt, mit dem mein damaliger Partner nur über Bekannte in Kontakt kam, klärte mich geduldig über Abtreibungen auf. Sie sind illegal, auch in Deutschland. Jedoch unter bestimmten Bedingungen straffrei. Ein Termin bei Pro Familia sei Pflicht. Dort wurde ich nach einer Stunde in einem Wartezimmer voller Babyfotos an den Wänden über Schwangerschaftsabbrüche informiert. Mein Herz schlug und die Übelkeit kam hoch. Ich wusste, mir stehen jetzt Höllenwochen bevor und ich muss mich zusammenreißen, um sie zu überstehen. Ich habe mich für die operative Abtreibung entschieden. Dafür musste ich warten, bis der Arzt ein Ultraschallfoto von der befruchteten Eizelle machen konnte. Rund 4 Wochen sollte es ungefähr dauern. Bis dahin einfach das Leben genauso weiterleben wie davor. Ich reiste, ich arbeitete und versuchte, mich abzulenken. Scham, Angst, Trauer, Verwirrung, Schmerz und Unsicherheit machten mir das Leben extrem schwer. Mein Körper veränderte sich, etwas wuchs in mir und ich wollte es nicht. Es war ein Kampf gegen den eigenen Körper. Nach 4 Wochen kam ich zum Termin. Der Arzt nahm mich nach einem Flug um 22 Uhr in Empfang. Die Kontrolle lief eher ernüchternd. Noch ist die Eizelle zu klein, um fotografisch festgehalten werden zu können. Wenn die Abtreibung so durchgeführt wird, macht sich der Arzt strafbar. Also ging ich weiterhin schwanger nach Hause. Nach 6 Wochen, als die befruchtete Eizelle endlich wie gewollt sichtbar war, ging es dann auch los. Ich wurde unter Narkose gesetzt und meine Gebärmutter wurde ausgesaugt. Die plötzlich abfallenden Hormone, das schlechte Gewissen und die Überforderung stürzten mich in ein dunkles Loch, aus dem es schwer war, irgendeinen Lichtblick zu erkennen. Alleine hätte ich diese Zeit nicht überstanden. Ich bin unendlich dankbar für all die Menschen um mich herum, die mich aufgefangen haben, für das Privileg, das ich besitze, über meinen eigenen Körper entscheiden zu können. Bevor wir mit dem Gespräch starten, erstmal grundsätzliche Informationen zu dem Thema Abtreibungen. In Deutschland sind Abtreibungen laut Paragraph 218 gesetzlich verboten. Sie sind aber unter bestimmten Bedingungen bis zur 12. Woche straffrei. Es gibt die Beratungspflicht und bis 2022 gab es das sogenannte Werbeverbot, Paragraph 219a. Meine heutige Gästin ist Autorin, Creatorin, Redakteurin, Beraterin und Mitgründerin der Seite This is Jane Wayne. Mit ihrer Arbeit erreicht sie ein riesiges Publikum, spricht mit ihnen sowohl über Mode und Style als auch über Politik und Gesellschaft. Sie ist zudem zweifache Mutter und lebt mit ihrer Familie in Berlin. Uns verbinden viele Themen, eins aber ganz besonders. Wir haben beide abgetrieben. Ich möchte mit ihr heute über alle Dimensionen dieses Themas sprechen und danach noch eine Expertin dazu holen, die Ärztin Dr. Alicia Bayer, die uns helfen wird, unsere Fragen noch besser und professionell einzuordnen. Willkommen, Nike Wandinta.
Hallo Steffi.
Hi. Danke, dass du da bist.
Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig. Und ich habe dich ja gerade schon gedrückt. Wir konnten ja schon ein bisschen sprechen. Und ich bin sehr froh, hier bei dir zu sein und bei niemand anderem.
Oh, danke sehr.
Nein, wirklich.
Ich bin so komisch drauf irgendwie. Ich merke, mein Gehirn schaltet gerade alle Emotionen ab. So seit gestern bin ich einfach nur ein Roboter. Ich spüre gar nichts mehr. Und ich glaube, ich versuche gerade einfach zu funktionieren und ich kann mir vorstellen, dass nach der Folge nochmal alles anfängt loszurattern. Aber jetzt gerade bin ich einfach so, keine Emotionen, Umarmungen, nein, haha, wie so ein Roboter einfach.
Aber das kennst du ja auch schon aus der Situation. Das ist ja genau das, was, glaube ich, Menschen wie wir oder auch andere Menschen in Konfliktsituationen machen, nämlich kurz umschalten auf Autopilot oder Pilotin und einfach durch.
Ja.
Weil es uns ist, ja, weil es manchmal auch die einzige Möglichkeit ist, umzugehen mit solchen Themen.
Ja, du hast recht.
Ob das jetzt gesund ist, darüber reden wir jetzt nicht. Aber ich glaube, es ist auch okay, weißt du, es ist okay, alles zu fühlen, aber es ist auch okay, mal deshalb nichts zu fühlen. Wir haben eben ganz kurz schon sprechen können und ich habe dir von einer kleinen Episode erzählt, die ich erlebt habe während meines Schwangerschaftsabbruchs oder danach, weil ich glaube, von mir haben so viele Menschen Gefühle erwartet in der Situation und nach diesem Abbruch, aber sie waren einfach nicht da.
Ja, voll, voll. Wir sprechen aber gleich darüber, wie es uns ergangen ist und wie es auch dazu gekommen ist und so weiter. Ich würde gerne mal starten mit einer kleinen Quote aus deinem Instagram-Post. Du hast geschrieben, ob ich den Schwangerschaftsabbruch denn niemals bereut hätte, werde ich oft gefragt und immer wieder antworte ich nein. Wann wusstest du, dass du abtreiben willst und wirst?
Ich glaube, ich wusste es in dem Moment meiner Schwangerschaft, also des positiven Testes. Ich war in einer Beziehung, die sehr glücklich war, die aber auch sehr abenteuerlich und wild war. Und wir hatten uns beide natürlich über unsere Zukunft unterhalten und haben über Verhütungsmöglichkeiten gesprochen, weil wir beide sicher waren, jetzt in der Situation oder vielleicht auch nie wieder wollen wir ein Kind haben und auch nicht zusammen. Und mir war deshalb klar, als ich den positiven Test sah, scheiße, das ist das Gegenteil von dem, was ich wollte. Weil, weißt du, ich hatte die Entscheidung ja eigentlich schon vorher getroffen, indem ich mir die Spirale habe einsetzen lassen, die Kupferspirale. Und ich gehöre zu denjenigen, die trotz dieser Verhütungsmethode schwanger geworden sind. Und das fand ich persönlich, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte immer, ich sei wahnsinnig aufgeklärt und ich wüsste Bescheid. Und natürlich, Pearl-Index, eigentlich sollten wir darüber Bescheid wissen, dass kaum eine Verhütungsmethode 100% sicher ist. Und dennoch hat es mich geschockt und überrascht. Und ich war so, warte, das kann nicht sein. Ich habe doch verhütet, das darf auch nicht sein jetzt. Und dann war es aber so, dass ich kurz einfach gemerkt habe, wie tief diese Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen auch in meinem Kopf verankert ist, obwohl ich mich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich nie wirklich aktiv damit auseinandergesetzt hatte. Was ganz spannend ist, weil ich zu dem Zeitpunkt schon viel mich mit feministischen Themen auseinandergesetzt hatte, auch selber darüber schrieb zu der Zeit. Und das war aber wie eine Art blinder Fleck. Dabei ist es so ein essentieller Teil vom Kampf gegen das Patriarchat. Und für mich war aber Abtreibung und Schwangerschaftsabbrüche etwas, das in Frage kommt für Minderjährige, für so klassische Teenie-Schwangerschaften,
ja,
für Menschen, die in wahnsinnig, wahnsinnig schwierigen Situationen sind, und nicht für jemanden wie mich. Ich war erwachsen, ich war schon Mutter zu dem Zeitpunkt. Ich habe mein eigenes Geld verdient. Ich war in einer Beziehung. Also warum sollte ich dieses potenzielle Kind nicht haben wollen? Hm. Und da erst wurde mir klar, oh Gott, wir sprechen hier über ein Thema, das viel mehr Frauen betrifft, als ich dachte. Nämlich, ich glaube, weltweit kommt irgendwann jede vierte Frau mit dem Thema Schwangerschaftsbrüche persönlich in Verbindung oder treibt ab, soweit ich das weiß.
Jede vierte Frau, sagst du?
Weltweit.
Weltweit, okay.
Weltweit. In Deutschland sind es, glaube ich, ein bisschen weniger. Das kann wahrscheinlich unsere Expertin Alicia gleich noch genauer beantworten, aber es betrifft wahnsinnig viele Menschen und es betrifft vor allen Dingen hauptsächlich auch Mütter. Und das wusste ich nicht. Hm. Und das war ein Grund, aber auch, weswegen ich die Entscheidung so schnell getroffen hatte. Ich wollte die Mutter sein für mein Kind, die ich war. Und ich wollte diese Kapazitäten weiterhin haben. Ich war damals schon getrennt von dem Papa des Kindes, also steckte in einer neuen Beziehung, die ja wie gesagt toll war, aber mir war schon klar, das wird wahrscheinlich nicht für immer halten. Das war ein Weltenbummler, der wollte alles und noch mehr und die Welt sehen, aber garantiert nicht sich setteln und irgendwann mit einem Reihenhaus und mir da irgendwo sitzen und seine Kinder hüten. Und von daher, die Entscheidung stand. So, aber dann wurde es kompliziert. Und dann kam auch die Schwangerschaftshormone ins Spiel, weil, wie wir ja eben schon auch aus deinem Prolog eigentlich gehört haben, so einfach ist es dann nicht in Deutschland. Ich kann nicht einfach zu meiner Frauenärztin gehen und sagen, hallo, also hier ist jetzt gerade was schiefgelaufen und ich brauche jetzt Hilfe und die möglichst schnell, weil ich diese Schwangerschaft nicht austragen möchte. Nein. Meine Frauenärztin habe ich immer als sehr offen und lieb und zugewandt eigentlich empfunden. Und ich kam dahin und ich saß aber vor so einer Front. Es war keine Eiseskälte, aber man merkte, es ist ihr unangenehm, dass ich mit diesem Thema zu ihr komme. Das meine ich zumindest. Vielleicht, man weiß es nicht, wenn man sie jetzt fragen würde. Vielleicht war sie einfach professionell. Aber bei mir war es auch so, dass man dann erst gesagt hat, ja gut, dann ziehen wir jetzt erstmal die Spirale. In den allermeisten Fällen geht es dann so schon von selbst ab.
Dass man sozusagen eine Fehlgeburt hat.
Genau, und was ich gut fand, war, sie hat sich gehütet davor, das Wort Kind schon in den Mund zu nehmen oder irgendwas, weil es war in der Frühschwangerschaft. Ich glaube, es war aber schon fünfte, sechste Woche, man konnte schon was sehen. Und dann hieß es, wir ziehen die Spirale und dann müssen wir nochmal eine Woche warten. Mhm. Weil innerhalb dieser einen Woche kann es sein, dass es zu einem Abgang kommt.
Mhm.
Und dann sind sie aus dem Schneider. Und ich fand das gar nicht witzig. Ich wollte nicht aus dem Schneider sein. Ich wollte, dass mir professionell geholfen wird. Ich wollte versorgt werden als schwangere Person.
Mhm.
Und da sind wir auch schon an dem Knackpunkt. Dadurch, dass es durch die Kriminalisierung ja nicht Teil der normalen Gesundheitsvorsorge ist oder eine Kassenleistung, die dann auch einfach übernommen wird und anständig betreut wird, war es eben nicht so einfach. Und ich kam hin nach einer Woche und natürlich hatte sich gar nichts getan. Dann wieder diese Tage warten bis zum Beratungstermin, bis ich den dann hatte bei Pro Familia. Ich muss aber sagen, die waren sehr, sehr nett. Es war
bei
wirklich
Pro Familia
nur, ja, die
Glück?
Waren, okay. Die, ich hatte Glück. Die war von Anfang an so, okay, ich sehe, sie sind Mutter. Sie haben jetzt auch gewartet.
Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Erfahrungen tatsächlich.
Absolut, also es gibt ganz schreckliche Erfahrungen, aber deswegen für mich war es an dieser Stelle in Kreuzberg eine gute Erfahrung. Die hat mich eigentlich relativ schnell wieder von dann ziehen lassen mit diesem Wisch. Und dann war es aber so, dass meine Frauenärztin in einer Klinik angerufen hatte, die eben Schwangerschaftsabbrüche durchnehmen. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich da dann jetzt hinfahre, dann bekomme ich meinen Schwangerschaftsabbruch. Ich hatte mich da schon entschieden, den operativen Eingriff zu machen. Genau, und dann bin ich aber da angekommen und dann haben die gesagt, ja, guten Tag. Ja, dann haben wir jetzt noch mal ein Beratungsgespräch. Und ich so, bitte? Ich habe mir freigenommen. Ich habe mich um Kinderbetreuung gekümmert und dann wieder nicht. Und dann hast du ja durch diese Schwangerschaftshormone, du spürst ja mit jeder Faser deines Körpers, zumindest war es bei mir so, dass du schwanger bist. So.
Ja, bei mir auch.
Und dann ging dieses Karussell los, dieses Gedankenkarussell. Ich bin jetzt trotz Spirale schwanger geworden. Ich musste noch mal eine Woche warten. Es wollte von selbst nicht gehen. Also diese, ja, fast schon Subjektivierung dann. Also da ist dann eine Zelle, die unbedingt zu einem Kind heranwachsen möchte. Mhm. Und dann gehe ich jetzt zu diesem Termin und denke, jetzt bekomme ich meinen Abbruch und dann schon wieder nicht. Wer will mir hier was sagen? Also, und ich bin überhaupt nicht spirituell. Mhm. Und ich dachte immer, ich bin absolut gefeit vor diesen Erzählungen und auch vor diesen Narrativen. Und war ich in dem Moment nicht. Und als ich dann von dem Termin nach Hause kam mit meinem Partner, der mich begleitet hatte, ich war so, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Vielleicht ist das ein Zeichen, vielleicht müssen wir es doch behalten.
Da hast du dann das erste Mal daran gezweifelt,
ja,
dass das du war vielleicht wirklich, nicht abtreiben
das sollst. Das war der erste Moment und das hat mich so zermürbt, es hat mich so fertig gemacht, weil dann musste ich ja wieder 3 Tage warten. Und weißt du, meine Abtreibung war dann wirklich in der 11. Woche, also kurz vor knapp bis zur 12. Woche, bleibt es ja dann unter bestimmten Bedingungen straffrei, wo eben dann diese Beratung auch dazugehört, etc. pp. Und aber natürlich, ich habe schon dadurch, dass es auch nicht meine erste Schwangerschaft war, habe ich da schon den Knopf von meiner Hose nicht zubekommen. Mein Körper wusste schon, Alarm, Alarm, ich weiß, wie es geht. Ich bereite mich schon mal vor. Meine Brüste waren schon viel größer. Und das war einfach fürchterlich. Und das ist ein Faktor, also dass man auch Menschen durch diese Wartezeiten, finde ich, also nicht nur seelische Gewalt antut, sondern auch körperliche Gewalt. Ich wollte das ja nicht fühlen. Und dann kam aber der seelische, emotionale Aspekt dazu, der durch diese ganzen Erzählungen natürlich erst möglich gemacht wurde. Ne? Also wenn du in einer Welt aufwächst, in der Schwangerschaftsabbrüche, Themen im in Film, Fernsehen, wo auch immer sind, die dann immer so überemotionalisiert dargestellt werden, als übertriebene Konfliktsituationen, als oh Gott, du siehst irgendwelche, in Anführungsstrichen, Pro-Life-AktivistInnen, die Kindsmörderinnen schreien, die vor Praxen stehen, ihre Plakate hochhalten, Politiker, meistens männliche, ich gender jetzt bewusst nicht, die sich irgendwie in unsere Uterie einmischen wollen, um Frauen auch unter Kontrolle zu bringen. Natürlich denkst du dann nicht, geile Idee, es ist absolut legitim abzutreiben. Natürlich, ich glaube, dass bei vielen Menschen dann ein kurzer Moment des Innehaltens und des darf ich das eigentlich,
voll,
kommt.
Wo du das gerade auch gesagt hast mit den Menschen, die auch so in deinem Kopf sind, die so Schwangerschaftsabbrüche irgendwie negativ darstellen oder sogar Menschen, die das ausführen lassen, angreifen. Da wollte ich kurz was einwerfen. Es gibt nämlich einen Gesetzesentwurf von der Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen, das gerade aktuell diskutiert wird, dass die sogenannte Gehsteigbelästigung, ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, von AbtreibungsgegnerInnen, die vor Kliniken und Arztpraxen warten, unter Strafe stellt, dass das jetzt erst auch so eingeführt wird, ist verrückt. Hattest du eigentlich irgendwelche Menschen, die dich da verurteilt haben oder hattest du negative Erfahrungen generell gemacht?
Also erstmal muss ich sagen, dass es absolut überfällig ist, weil diese Gehsteigbelästigung wirklich viel anstellt mit den Menschen, die schwanger werden können und die eben versuchen, diese Kliniken oder auch diese Frauenarztpraxen zu betreten.
Ich kenne das nur aus Filmen tatsächlich.
Nee, das gibt es tatsächlich. Und ich habe mich ehrlich auch gewundert, dass bei dieser Praxis, weil man, glaube ich, relativ leicht rausfinden kann, wo das ist, deswegen nenne ich jetzt auch den Kiez nicht oder den Ort nicht, dass da auch niemand stand. Also es gibt schon wirklich immer wieder Menschen. Und ich muss aber sagen, in meinem Umfeld hatte ich das nicht. Also ich bin auf keine Gegenwehr oder Verurteilung getroffen, weil ich mich aber auch zu Beginn sehr bedeckt gehalten habe.
Interessant.
Ich habe mir gar nicht so viele Meinungen reinziehen wollen.
Ja.
Ne, also ich habe es meiner besten Freundin gesagt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es meiner Mutter gesagt habe zu dem Zeitpunkt. Ich habe es mit meinem Partner besprochen, aber auch nur, weil ich wusste, dass ich ihm vertrauen kann. Ich würde das nicht tendenziell immer so als Regel aufstellen, dass man das mit der Person, mit der man jetzt quasi schwanger geworden ist, sofort teilt, weil ich finde, das muss in allererster Linie ganz alleine die Entscheidung der schwangeren Person bleiben. Und da gibt es ja auch viele Geschichten, wo dann Druck ausgeübt wird, in egal welche Richtung. Voll. Das darf man auch nicht vergessen. Nein, und deswegen habe ich da überhaupt keine negativen Erfahrungen gehabt, außer eben so ein bisschen bei meiner Frauenärztin, dass ich gemerkt habe, so geil findet die das jetzt nicht. Mm. Die denkt sich auch, warum? Wieso nicht 2, 3, 4, 5 Kinder? Mm. Können ja, sie voll. Doch, warum nicht? Im Nachgang war es schrecklich, als ich meinen Schwangerschaftsabbruch öffentlich gemacht habe.
Ah, okay.
Da ja. bin ich aus allen Latschen gekippt, weil man weiß ja um die Gesellschaft und man weiß ja eigentlich, ja, die Zahlen müssen irgendwo herkommen. Das sind keine Erzählungen, das sind reale Erfahrungen von Menschen. Aber wenn es einem dann selber passiert, dann ist man, finde ich, kurz erschlagen von der Wucht und von der, wirklich von der Wucht, in der Menschen gegen dich vorgehen und in welcher Art und Weise sie dich persönlich angreifen. Ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast. Ich glaube, man hat es da ja mit Menschen zu tun, denen muss das ja wirklich, wirklich wichtig sein, in dem Fall über andere bestimmen zu können. Und so ja. extrem fallen dann auch die Reaktionen aus.
Ja, voll. Also ich habe ja öffentlich noch gar nicht darüber gesprochen. Das ist jetzt das erste Mal. Du kannst, by the way, auch alle möglichen Fragen stellen. Ich freue mich. Ich weiß nicht, ob das vielleicht der falsche Ausdruck ist, aber irgendwie hat es auf jeden Fall was Positives in sich, dass ich jetzt darüber sprechen kann und ich mich auch in der Lage dazu fühle, darüber zu sprechen. Und ich habe das Gefühl, unser Gespräch hilft auch anderen betroffenen Personen, weil es eben kein individuelles Ding ist, wie du gerade schon gesagt hast.
Ich bin so stolz auf dich, dass du Danke. Das machst. Weil, wie ich es eben schon gesagt habe, ich wusste nicht, dass jemand in meinem Freundinnenkreis abgetrieben hatte. Obwohl ich wirklich einen sehr engen Freundinnenkreis habe, kamen erst danach Menschen zu mir und haben gesagt, oh Mann, ich bin nicht alleine. Es ist so gut zu hören und es tut so gut. Und deswegen, ich bin dir auch so dankbar, dass du mit deiner Reichweite und deiner Stimme rausgehst und dass du aber auch das, was vielleicht folgen könnte, auf dich nimmst. Hast du Angst davor oder bist du mittlerweile so nicht stabil, aber so gefestigt in deinem Sein und mit dieser Erfahrung und vielleicht auch mit dieser Healing Journey, dass du denkst, du hast eine Elefantenhaut, da kann dir keiner was an mehr, oder?
Eine Elefantenhaut habe ich nicht, aber momentan habe ich keine Angst vor der Reaktion. Ich weiß, es wird negative Reaktionen geben, denn ich wurde schwanger, da war ich auch in einer Partnerschaft und ja, ich würde sagen, es hätte sogar in die Partnerschaft reingepasst, dass wir ein Kind bekommen. Aber ich habe es halt nicht gespürt, ne? Ich wusste sofort, ich will abtreiben. Ich wusste es einfach. Aber ich wusste auch sofort, dass ich schwanger bin. Ich habe die ganze Zeit von Kindern geträumt, von Babys geträumt. Und so das dritte Mal, als es passiert ist, habe ich meinen Partner auch nachts wachgerüttelt und war so, Ich bin schwanger. Und er so, es ist 3 Uhr nachts, schlaf, du hattest einfach einen komischen Traum. Ich so, ich schwöre dir, ich bin schwanger. Und dann hat er mich beruhigt. Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht am nächsten Tag, aber nicht mit Morgenurin, sondern einfach dann irgendwann, ja, als ich dann Schwangerschaftstest eben gekauft habe in der Apotheke. Und der war negativ. Und ich so, okay, vielleicht bin ich echt gerade einfach ein bisschen, ich weiß auch nicht, verwirrt oder so. Und ja, dieses Gefühl ging aber nicht weg und es kam auch wirklich so ein krasser Hunger dazu. Ich bin morgens aufgewacht um 6 Uhr und ich war so, ich muss essen. Und wie du schon gerade gesagt hast, der Körper verändert sich so krass, die Brüste werden groß. Ich wusste einfach, irgendwas ist anders, aber ich bin dann weiterhin davon ausgegangen, so, ey, dieser Schwangerschaftstest hat mir gesagt, ich bin nicht schwanger, also bin ich nicht schwanger. Ja, das Gefühl ging nicht weg. Also habe ich nach einer Woche dann nochmal einen Schwangerschaftstest gemacht. Dann mit Morgenurin hat die Frau in der Apotheke auch nochmal dazu gesagt. Und dann war es klar.
Zack.
Zack. She's preggers. Und ja, ich habe auf diesen Schwangerschaftstest geschaut. Ich habe geschrien. Mein Partner lag im Bett. Und er war so, was ist los? Was ist los? Und ich so, ich bin schwanger. Und es war so eine komische Konstellation an Emotionen, weil ich habe mich dann auch einfach ins Bett gelegt und ich war so, oh mein Gott, Panik, was mache ich? Und er hat sich irgendwie gefreut. Ich glaube, er wusste auch nicht so richtig, wie man jetzt damit umgehen soll und hat einfach versucht, mir ein positives Gefühl zu geben. Mhm. Und ich habe mich dann einfach zusammengerissen und bin dann auch zu diesem Shooting gefahren und habe das dann alles so hinter mich gebracht.
Das finde ich ja übrigens, also als ich das eben gehört habe, da bin ich ja fast vom Hocker gekippt. Dass du das geschafft hast, es ist dann wirklich dieses Funktionieren.
Ja.
Es darf jetzt gerade nicht sein. Ich tue jetzt einfach was.
Als wäre nichts.
Aber dass du das geschafft hast.
Das ist irgendwie mein Schutzmechanismus. Das kann ich leider. Ich glaube, es ist nicht gesund.
Hey, weißt du, aber ja, ich glaube, irgendwann ist es nicht mehr gesund, aber meine Therapeutin, weil ich bin auch wahnsinnig gut, die hat sich immer aufgeregt, dass ich nie geheult habe in der Therapie. Mhm. Dann habe ich auch gesagt, ja, es ist halt so, ich kann auch gut verdrängen, weiß ich selber. Und dann hat sie aber gesagt, weil man hört ja immer, dass man alles rauslassen muss, immer. Ja. Dann hat sie gesagt, ja, aber es hat auch ein paar Jahre gut funktioniert. Also es ist auch nicht immer schlecht. Manchmal schützt es einem auch vor Schlimmerem, was nicht heißt, dass es nicht irgendwann rauskommt und auch raus muss. Mhm. Aber deswegen, auch wenn du gerade, du sagst, du bist dieser Stein, es ist okay. Es ist vielleicht auch noch nicht so lange her, dass du dieses Steinsein gerade gehen lassen kannst. Und vielleicht schützt dich das und dann ist es auch okay gerade.
Danke.
Darf ich dich fragen, wie lange das jetzt her ist?
Genau ein Jahr. Also vor einem Jahr und einem Monat wurde ich dann schwanger. Wow. Also es ist wirklich noch nicht so lange her. Und es war am Anfang ein super emotionales Thema für mich. Und inzwischen, ich glaube nicht, dass ich das so verarbeitet habe, dass es mich nicht mehr tangiert. Es ist eher so ein, ja, jetzt reiß dich mal zusammen, ist jetzt auch nicht schlimm, sitzt ja immer noch hier, bist ja auch erfolgreich, bedank dich, tschüss.
So. Aber das ist ja immer genau die Krux, das ist ja so genau das, du bist ja erfolgreich, dir darf es ja nicht schlecht gehen. Mm. Ich glaube, wir tun gut daran, unsere Privilegien zu checken und auch zu verstehen, dass wir Glück haben, dass wir überhaupt Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen hatten und natürlich auch auf jede andere Art und Weise unsere Privilegien im Blick haben. Aber das bedeutet nicht, dass du nicht leiden kannst unter Ding, weil da macht, glaube ich, die mentale Gesundheit Unterschiede, aber eben nicht insofern, dass es einen nicht treffen kann, nur weil es objektiv betrachtet ja funktionieren müsste. Und ich finde auch aus meiner Perspektive, dass ein Jahr wirklich gar nicht so lange her ist für so einen Weg, das komplett zu verarbeiten.
Stimmt.
Wobei man da auch vorsichtig sein muss. Ich habe damals, als ich darüber gesprochen und geschrieben habe, auch viel gesagt, was ich heute nicht negieren würde, aber definitiv empathischer, sensibler und auch anders sagen würde. Für mich war es immer so, es muss einem ja schlecht gehen. Es muss eine schlimme Situation gewesen sein. Es muss eine wahnsinnig große Frage im Kopf aufgeblieben sein. Mache ich das und weiß nicht. Und ich habe aber im Laufe der Jahre und ja, dank vieler Gespräche festgestellt, nee, es gibt auch wirklich einfach Menschen, die wollen das nicht, die treiben ab und denen geht's gut. Mhm. Die sind in keiner, die haben keine Scham, keine Schuldgefühle. Die sind auch vorher in keiner Konfliktsituation. Es ändert nichts daran, dass jeder Schwangerschaftsabbruch meines Erachtens nach sehr wohl überlegt ist. Also da andauernd auch uns, die schwanger werden können, ja fast schon das Hirn abzusprechen, da eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen, was ja auch viel dann in die Gesetzgebung mit einspielt. Das ist Schwachsinn. Das bedeutet nicht, dass sie sich nicht genauso viele Gedanken gemacht haben wie Menschen, die so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen. Aber es kann einem auch einfach gut gehen. Bei mir und bei dir war es vielleicht trotzdem so, dass es uns noch beschäftigt hat. Und bei mir hat ein Jahr aber nicht ausgereicht. Ich habe nach einem Jahr tatsächlich gewartet. Bei mir hatten sie den ausgerechneten Termin der potenziellen Geburt genannt. Mhm. Und ich habe so gedacht, nach einem Jahr, das müsste doch jetzt kicken. Kriege ich jetzt so dieses Schuldgefühl, weil man das so oft hört, dass man dann denkt, so jetzt wäre dieses Kind ein Jahr oder jetzt wäre es geboren oder jetzt würde es seinen zweiten Geburtstag feiern. Und es kam aber einfach nicht. Es kam bei mir nicht. Und trotzdem habe ich gemerkt, ich habe es erstmal weggepackt. Ich habe mich erstmal wirklich gar nicht damit beschäftigt. Und ich will dir einfach nur sagen, es ist okay, nach einem Jahr gemischte Gefühle zu haben und manchmal keine. Und es ist, glaube ich, was einen lange begleitet, aber irgendwann wacht man auf und denkt, krass, ich habe ein Jahr nicht dran gedacht.
Wann war das denn bei dir?
Meine Abtreibung. Hey, siehst du, lustig, dass ich es jetzt gar nicht so lange benennen kann. Ich weiß, dass mein Kind, das ich schon hatte, so 2 war. Also es muss so 2017 gewesen sein. 2016, 2017.
Okay, so grob. Da gab es ja schon das oder noch das Werbungsverbot, Paragraph 219a.
Ja, richtig.
Wie bist du da an Informationen gekommen? Du bist da sofort einfach zu deiner Gynäkologin?
Ey, ich bin dann zu meiner Gynäkologin, weil ich nämlich ungefähr überhaupt nicht an Informationen kam. Ich kann wirklich allen nur raten, also ich meine, heutzutage ist es ein bisschen anders, aber wenn man, also zu dem Zeitpunkt, als ich dann Schwangerschaftsabbrüche gegoogelt habe, ich sag's dir, ich bin im Schlund der Vorhölle der Pro-Life-AktivistInnen gelandet, weil die komplett alle Foren durchseuchen mit ihren, ja, auch religiösen, was weiß ich nicht, was für Ansichten und da wirklich eine Propaganda schalten, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war schrecklich und ich habe auch nicht richtig rausgefunden, wer das überhaupt anbietet. Mhm. Ich habe dann erst auch gecheckt, dass es illegal ist und war so, okay, krass. Und ich habe auch erst da gecheckt, dass das Geld kostet, weil das natürlich keine Krankenkasse übernimmt. Und ich war damals auch noch, ich habe mein eigenes Geld verdient, ich stand auf eigenen Beinen, aber mein Schwangerschaftsabbruch hat 500 Euro gekostet. Und das war jetzt auch nicht, das war jetzt auch nicht nix für mich. Und das ist für viele einfach nicht stemmbar.
Ja.
Nee, ich habe dann wirklich, dann habe ich gesagt, okay, nee, das bringt ja jetzt alles nichts. Ich kann mich jetzt hin und her informieren. Ich kann mir jetzt mal ein Buch kaufen. Es gibt jetzt mittlerweile tatsächlich ein tolles Buch, das ich auch Menschen in Konfliktsituationen nur ans Herz legen kann. Das heißt, deine Entscheidung. Alles, was du über Schwangerschaftsabbrüche wissen musst oder Abtreibungen, ich weiß nicht genau, wie der Untertitel lautet, aber das ist wirklich was ich damals gebraucht hätte. Dann wäre ich, glaube ich, mir kurz losgefahren, hätte mir das Buch gekauft und hätte einfach mal ohne irgendwelche Propaganda und ohne welche Gegenstimmen einfach mal nüchtern gehört, worum es hier geht und was ich wissen muss und wie die Sachlage ist. Und es hätte mir geholfen. Mhm. Und damals war der einzige Weg, okay, ich rufe bei meiner Frauenärztin an und dann fahre ich dahin und dann gucke ich mal, was passiert. Und ich hatte einfach das große Glück, dass ich mitten in Berlin lebe und dass da diese Klinik in der Nähe war, weil das Glück haben viele nicht.
Ja.
Es ist einfach dadurch, dass so wenig Praxen es überhaupt anbieten, schwer zugänglich.
Ja.
Es gibt manche Praxen, die bieten es auch nur einmal die Woche ein, was dann wieder kollidiert mit diesen Beratungsterminen, die man ja machen muss noch.
Genau.
Da muss man 2-3 Tage warten, dann verpasst man die Frist, dann muss man noch eine Woche länger schwanger sein. Oder man hat eine wahnsinnige Anfahrt, die manche Menschen in anderen wirtschaftlichen, finanziellen Situationen auch nicht so leicht stemmen können. Das ist der Blanko-Horror.
Voll, ja. Die ELSA-Studie hat auch herausgefunden, dass 85 von 400 Landkreisen, was die Versorgungslage von Abtreibungsmöglichkeiten angeht, unterversorgt sind. Also wie du gerade schon gesagt hast, in Berlin ist es zum Glück eher weniger der Fall. Aber in super vielen Landkreisen gibt es halt fast keine Versorgung.
Ja, na klar. Und das ist ja auch der Grund, warum so viele Menschen wie wir auch wirklich darauf drängen, 218 abzuschaffen, den Paragraphen, also quasi Abtreibung zu entkriminalisieren, weil bevor das nicht passiert, wird es natürlich auch diese Unterversorgung immer geben. Also man kann Ärztinnen und Ärzte in der Gynäkologie nicht anständig ausbilden. Es gibt ja jetzt Gott sei Dank auch durch Alicias Initiative mit so Papaya-Workshops seit ein paar Jahren, die durchgeführt werden an Universitäten, wo Studierende eben diese Absaugung üben können. Aber es ist eben ja nicht fester Bestandteil des Medizinstudiums und dadurch und auch die Unterversorgung. Man kann diese Unterversorgung nicht stemmen, solange Leute auf dem Bordstein stehen, die betreffenden Ärztinnen dies durchführen, Ziel von Hass werden, die vielleicht auch in den Dörfern oder Städten, Kiezen geächtet werden durch diese Stigmatisierung, ja. Also selbst wenn sie es machen könnten, wollen es ja viele gerade nicht. Und ich kann das auch verstehen, dass man dann nicht die Praxis sein möchte oder die Ärztin, die sich mit all dem auseinandersetzt.
Ja.
Es kann auch, ich habe es auch schon mal neulich gelesen, man könnte das ja auch leicht umgehen, indem auch Hebammen zum Beispiel oder anderes Personal Schwangerschaftsabbrüche durchführen kann mit einer entsprechenden Ausbildung. Aber solange per Gesetz Schwangerschaftsabbrüche und Abtreibungen verboten sind, wird das nicht passieren. Und so lange wird es uns schlecht gehen. Aber das Ding ist, es gibt dadurch nicht weniger Abbrüche. Es sind ungefähr 100.000 im Jahr. Und das Einzige, was wir durch die Kriminalisierung erreichen, ist nicht, dass weniger Leute abtreiben. Das ist ja absoluter Quatsch. Das haben wir jetzt euch durch Studien gesehen. Es ist einfach unsicher, es ist lebensgefährlich, es ist psychische und körperliche Gewalt.
Voll.
Und nichts anderes.
Es ist so interessant. Ich frage mich, wie es gelaufen wäre, wenn ich meine Frauenärztin auch einfach kontaktiert hätte. Sie war, wie ich schon in den Morning Pages erwähnt habe, im Urlaub. Und wir haben einen Gynäkologen empfohlen bekommen, also meine Freundin und ich, von Bekannten von ihr, die gerade ein Kind bekommen haben.
Mhm.
Und die waren super zufrieden mit dem Gynäkologen. Also bin ich zu dem erstmal gefahren. Und das war so eine krasse Erfahrung, das kannst du dir nicht vorstellen.
Positiv also, oder negativ?
Negativ. Also Scheiße. Ich glaube, er wollte es positiv darstellen. Es war für mich absolut kacke. Also ich bin da dann mit meinem Ex-Partner hin und ich saß schon ganz nervös im Warteraum und habe mir schon überlegt, so okay, welche Rechtfertigung habe ich, was sage ich, wieso ich abtreiben will. Okay, es passt jetzt einfach gerade nicht rein und ich habe mir schon alles zurechtgelegt, ich komme da rein und er so, ah ja, ich sehe schon schwanger und ich so, ja, und er so, gratuliere und ich so, ach so, nee, nee, ich will abtreiben und der so, ah ja, setzen Sie sich erstmal hin, sind Sie alleine hier? Ich so, nee, nee, mit meinem Partner, bring Sie den mal rein. Okay. Dann kommt da auch noch dann mein jetziger Ex rein und wir sitzen da und er so, ja, und wie läuft's denn? Haben Sie Übelkeit? Ich so, hab ich schon, ja, mehr Hunger, aber ja, und dann hat er gesagt, okay, dann machen Sie sich mal unten frei, legen Sie sich mal hin und dann fängt er an zu sagen, so, ja, ich glaube, Sie sind jetzt auch schon viel weiter als die meisten Frauen, die da sind. Sie haben sogar einen Partner dabei. Sie sind im besten Alter 26. Mit 27 bekommen Sie das Kind. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ganz toll. Und dann meinte ich so, nee, nee, also ich habe mich schon entschieden. Ich will abtreiben. Und der so,
ja, aber ja, er fängt das halt ganz toll, ne?
Wenn du jetzt runterkommst. Die meisten reagieren erstmal so. Das ist der Schock. Das ist der Schock. Und dann hat er geschaut, sieht alles so toll aus, wie im Bilderbuch. Und dann zeigt er auch meinem Ex-Partner, schau mal, die Gebärmutter, alles fantastisch. Wow, das wird ein richtig tolles Kind. Und ich lag nur so da und ich war so, stop scheiße.
Aber hat es was mit dir gemacht in dem Moment?
Voll, natürlich. Dann hat er mir noch Folsäure mitgegeben und ich meinte so, ja, ich habe mich wirklich eigentlich entschieden, ich möchte das Kind nicht bei. Nehmen Sie es erstmal. Wir sehen uns dann in 6 Wochen bei der zweiten Kontrolle. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Kommen Sie erstmal runter.
Das ist wahnsinnig übergriffig. Ne? Man würde das als sehr nett verbuchen. So. Vielleicht als außenstehende Person würde man denken, naja, er hat ja versucht, empathisch zu sein. Und hier gibt es ja auch Leute, die tatsächlich erstmal unsicher sind und vielleicht kurz mal durchatmen müssen. Ich war auch erstmal schockiert bei meinem ersten Kind, das ich dann aber bekommen habe, klar. Ja. Aber es geht nicht. Es geht nicht, wenn eine Frau zu dir kommt und sagt, ich möchte nicht, ich will nicht, leave her alone.
Voll, Nike, ich habe so oft gesagt, ich habe mich entschieden. Ich habe mich entschieden und ich bin eine erwachsene, 26-jährige Frau, ich habe ja wohl eine Meinung auch zu meinem eigenen Körper und ich muss mir nicht von diesem Arzt einreden lassen, ich will das Kind aber behalten. Er hat mir dann Folsäure mitgegeben und meinte so, nimm das, dann gibt es da weniger Komplikationen und so weiter. Ich laufe mit dieser Folsäure raus in meinen Händen und ich war so, nehme ich das jetzt? Also wirklich in meinem Kopf fing das jetzt so an, hat er recht? Also wahrscheinlich hat er ja wirklich Erfahrung. Habe mich dann mit meinem Ex-Freund ausgetauscht, konnte das dann auch aber relativ schnell dann einordnen, dass das gerade eine absolute Gehirnwäsche für mich persönlich war. Und dann haben wir uns in ein Restaurant gesetzt. Ich war am Boden und dachte wirklich so, wow, ich bin wirklich ein Arschloch. Also ich habe anscheinend wirklich einen Traum gerade, der in Erfüllung geht für so viele Menschen. Und ich bin einfach ein Wichser und sage, ich will es nicht haben. Ich will, dass das da weggeht. Und dann hat mein Ex-Partner über Bekannte einen Chefarzt kontaktiert und der Chefarzt meinte dann von der Charité, ja, kommt mal vorbei. Und das ist auch irgendwie so krass, weil wenn ich nicht das Privileg besitzen würde, wie die meisten Menschen, über Bekannte einen Chefarzt zu kennen, dann wäre es wahrscheinlich niemals dazu gekommen, dass ich so einen leichten Weg habe, dann auch irgendwie an diese Informationen zu kommen und so weiter. Ja, und dann hat der Chef uns da aufgeklärt und da habe ich auch das erste Mal gehört, dass es in Deutschland auch illegal ist.
Und hat das was verändert mit deinen Gefühlen? Also hast du dich dadurch noch schlechter gefühlt?
Safe, natürlich.
Und musstest du ich erinnere mich nämlich daran, als du es gerade gesagt hast, ich erinnere mich daran, dass ich ja auch bei dieser Vorbesprechung so einen Wisch unterschreiben musste, wo es dann um Komplikationen und Nebenwirkungen geht. Und da stand dann auch tatsächlich drin, das kann auch natürlich zu starken Depressionen bis hin zum Suizid kommen. Mhm. Und ich habe das so gelesen und war so, ja echt? Scheiße. Und das hat mich im Nachhinein, also erst viele Jahre später, so wütend gemacht, weil wir mittlerweile ja wissen, und das war auch der Grund, warum ich mich mit vielen anderen mal kurz mit Jens Spahn angelegt hatte, wegen seiner groß angelegten Studie über die Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen.
Erzähl mal.
Ja, er wollte damals 5 Millionen aufwenden für eine Studie. Also wir wissen ja auch, der Spahn, das ist ein bisschen, das ist der, der gesagt hat, ja, die Pille danach sind ja keine Smarties, ne? Also das ist so einer von denen, die sich, glaube ich, immer auch durch seine eigene Situation sehr progressiv geben, aber die wirklich einen Scheiß geben auf Betroffene und auf Frauen dann in dem Fall oder auf Menschen, die schwanger werden können. Der glaubt, glaube ich, wirklich, wenn man jetzt die Pille danach anbietet oder ja, Abtreibung legalisiert, dass wir dann einfach alle aufhören zu verhüten, weil ich kann ja dann einfach mega geil mal nach der Arbeit mal kurz irgendwo vorbeichecken, kleine Aussaugung, kleine Tablette schmeißen und zack, raus ist es. Also so in dem Style hatte ich das, ich weiß, das ist polemisch, haben mir auch damals viele vorgeworfen, aber irgendwann ist auch mal gut. Also ja. Irgendwann ist wirklich auch mal,
ja.
Digga, es gibt wirklich Studien, red mit Betroffenen und das Problem von uns allen sind wirklich nicht die Schwangerschaftsabbrüche, das Problem sind echt die Umstände, die Stigmatisierung und alles drumherum. Das hat man Gott sei Dank. Es gab damals eine große Petition und ganz, ganz viele Menschen, die einfach seit Jahren sich schon dafür eingesetzt haben. Unter anderem Christina Hähnel, eine Ärztin, die sehr oft auch verklagt wurde, weil sie eben, also dieses Werbegesetz war ja das damals, ne, auch, dass man ja nicht auf seine Website schreiben durfte, wie Schwangerschaftsabbrüche funktionieren und dass man es anbietet und etc. pp. Naja, auf jeden Fall hängt eben alles zusammen. Jens Spahn also, gut, wir nehmen diese 5 Millionen Euro und packen die mal rein. Und Gott sei Dank konnte das verhindert werden. Und man hat sich dann am Ende darauf konzentriert, dass man sich einfach damit auseinandersetzt, wie denn Schwangerschaftsabbrüche für Betroffene waren, um dann eben herauszufinden, hoffentlich, was man denn verbessern kann in der Betreuung. Und man hat eben ganz viel herausgefunden, dass eben diese Umstände oft so furchtbar sein können. Und für mich war es tatsächlich so, wenn ich dann solche Sachen lesen muss, es ist illegal, ich mache mich strafbar, es bleibt nur unter bestimmten Umständen straffrei, Depressionen bis hin zum Suizid, tralalalala, ja natürlich, da gehst du dann nicht raus und denkst so, pff, Ich habe es selbst entschieden, mir geht es jetzt mega gut damit. Also ja, es gibt viele, die können das, aber ich konnte das in der Situation nicht. Und bei dir war es ja offensichtlich auch, ja, dieses, ja, also ich glaube, was dadurch wieder deutlich wird, ist, diese ganzen Ängste, dieses Schuldgefühl, es wäre einfach nicht da, wenn die Gesellschaft anders damit umgehen würde.
Ja,
wir haben es nur, weil wir diesen Narrativen aufsitzen und weil es das gibt in dieser negativen Erzählung. Und weil es keine positiven Erzählungen lange gab und bis heute nur sehr wenige. Dass es einfach Teil von unserem Leben ist und dass es auch Teil vielleicht ist vom Großwerden, aber auch von Mutterschaft. So viele Mütter treiben ab, weil sie ungewollt schwanger werden. Und dass das einfach passiert und nicht, weil Leute, also ich frage mich ja immer, wenn wir jetzt miteinander hier sprechen, ja, dann werden jetzt ganz viele zuhören, die gegen Schwangerschaftsabbrüche sind und die jetzt ganz furchtbar stinkig werden und motzig und die uns jetzt anbrüllen wollen und sagen wollen, aber das ungeschützte Leben, das kann doch nicht sein, dass eure Körper wichtiger sind als dieses potenzielle Kind, was da in euch anwächst. Und ich frage mich eher, wie können wir denn die erreichen? Also wie können wir denen denn auch klar machen, dass ich nicht, weißt du, ich setze mich nicht in diesen lila Sessel und streiche das Fell und sage, boah, ey, mein Hobby sind Schwangerschaftsabbrüche. Ich finde es mega geil.
Schon.
Ja, bei dir klar, ja, weil Verhütung scheiß drauf, ja?
Ja,
also,
Mann.
Aber das denke ich manchmal, ja. Und dann kommen immer diese Argumente, so, ja, wenn man zu blöd ist zum Verhüten. Und ich denke mir nur so, Freunde, wenn man zu die blöd meisten. Ist, einfach mal Studien zu lesen und zu checken, dass, also ich meine, wo bleibt denn jetzt die Verhütung für Männer? Vielleicht wäre das ja mal eine sichere Alternative. Aber wenn wir Sex haben wollen, nicht nur zur Reproduktion, dann ist es halt einfach nicht sicher. So, dann kann das passieren. Aber ja, was ich sagen will, ist, nee, ich muss nicht Abtreibung geil finden. Und ich muss auch selber überhaupt nicht eine Abtreibung haben wollen. Ich kann mich dagegen entscheiden. Aber man muss verstehen, dass man anderen Menschen das Recht darauf nicht nehmen darf. Und dass das Gewalt ist. Und dass das einfach ein Kontrollmechanismus ist vom Patriarchat, das wirklich bis in unsere Uteri hineingreift. Und das hat nichts damit zu tun, Leben zu schützen. Das ist einfach eine Märchengeschichte.
Ja, ich finde auch, Männer sollten nicht darüber entscheiden, was Frauen oder auch Menschen, die Kinder gebären können, tun und lassen dürfen. Und das geht einfach nicht. Männer müssen aus unserer Uterus rausbleiben.
Und es ist auch gerade für Transpersonen ein super wichtiges Thema.
Ja.
Und nicht nur Männer. Also ja, ich bin die Erste, die sagt, Männer einfach mal, Leute ohne Gebärmutter, einfach mal das Maul halten. Aber es gibt viele Menschen, die damit einreden wollen. Und auch gerade in der Zeit, in der wir leben, ich glaube immer, dass, wenn man sich die Frauenrechte anguckt, oder Rechte zur reproduktiven Selbstbestimmung, dann wissen wir, es ist so ein bisschen wie ein Seismograph für den Status quo der Demokratie, in der wir leben. Und es sieht gerade nicht gut aus. Also weil das, was passiert ist, ich weiß nicht, ob du A Handmaid's Tale gelesen oder gesehen hast, die Serie, aber ich habe da auch schon so ein bisschen Black Mirror-Vibes, dass ich dachte, ich finde es gar nicht so weit hergeholt, weil das, was passiert ist, dass wir Frauen weiter unterdrücken, stärker als wir sowieso schon gemacht haben, dass wir eine Kehrtwendung machen, zurück in Vergangenheit, dass wir eben nicht zugewandt in Zukunft schauen und dass wir einfach sagen so, ja, nö, dann halt wieder zurück an Herd, dann halt jetzt wieder schön nachkommen, produzieren, schön Bruttosozialprodukt steigern, Rente sichern, jetzt aber mal ran, Beine breit und zack. Und das ist so und das passiert gerade. Und mit dem Erstarken der Rechten sind unsere Rechte in Gefahr. Und das ist, glaube ich, was Menschen, selbst wenn sie Schwangerschaftsabbrüche scheiße finden, aber selbst das, es muss komplett legalisiert sein. Wir sehen das in Ländern, in denen du keine Restriktionen hast, was auch die Zeiten angeht. Also bis hier kannst du es ja bis zur 12. Woche machen, außer straffrei. Es geht um, außer das Embryo ist schwer beschädigt etc. pp. Aber es gibt auch Länder, in denen man bis zum Schluss abtreiben kann. Aber was der wichtige Punkt daran ist, ist, dass durch diese Freiheit es nicht dazu kommt, dass andauernd spät abgetrieben wird.
Mhm.
Es ist nicht so. Jemand, der ungewollt schwanger ist, möchte möglichst schnell eine Abtreibung haben. Ich sitze dann nicht und trinke mir erstmal 6 Monate einen Kaffee, bis ich es mir anders überlegt habe. Der Körper ist mitschwanger. Also es sind einfach diese armen Märchen, die einem erzählt werden. Dieses, okay, wenn wir es jetzt legalisieren, krass, was passiert denn dann? Dann treiben auf einmal 500.000 Frauen im Jahr ab. Dann treiben sie auf einmal alle im 7., 8., 9. Monat ab. Nein. Ain't gonna happen. Es wird nicht passieren. Wir sind doch nicht...
Ja, und vor allem ist es halt auch wirklich ein großer Eingriff. Das macht ja super viel psychisch und körperlich was mit dir. Und
kann. Das müssen wir, das ja, ist stimmt, ja das, was ich recht. So ein bisschen, ne, weil ich hatte das damals auch in meinen Texten oder auch in Interviews immer so dargestellt, als sei das immer so eine knallharte Sache. Aber ich habe wirklich viele Frauen kennengelernt in den letzten Jahren, für die war das nicht so. Weil die waren sich ihrem Recht einfach sicher. Die waren so, Okay. Nein, ich habe mich mit meiner Verhütung, die vielleicht versagt hat oder wie auch immer, schon dagegen entschieden. Und das ist jetzt einfach ein ganz normaler medizinischer Eingriff.
Aber ist es nicht trotzdem auch ein Hormonabfall, dass Menschen eben dann Haare verlieren und so weiter? Also bei mir war das extrem so.
Ja.
Ich hatte gar nicht so richtig ein heftig schlechtes Gewissen. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl und habe ein bisschen hinterfragt, was alles passiert ist. Und ich habe auch so ein bisschen hinterfragt, ob ich jetzt das Richtige gemacht habe oder nicht. Auf jeden Fall. Ich glaube, das war normal in meinem Verarbeitungsprozess. Aber was bei mir so heftig war, war dieser Hormonabfall. Also ich war einfach extrem müde. Haarausfall, war unkonzentriert, es war eine Depression eigentlich. Ja, also 2 Wochen lang habe ich durchgeweint und gar nicht, weil ich dachte so, oh, ich wollte eigentlich, ich hätte das Zellhaufen noch behalten sollen und es hätte ein Baby werden sollen, sondern ich war einfach.
Aber schau, deine Differenzierung, weg. Das, was du gerade sagst, ist so wichtig, Steffi, weil das ist ja genau dieser Knackpunkt, nicht der Schwangerschaftsabbruch an sich ist im Zweifel das Belastende, sondern diese ganze Achterbahnfahrt, das Schwanger, das ungewollt Schwangersein, die Hormone. Und je länger du das durchziehen musst, durch diese verschiedenen Regulierungen, desto heftiger wird es ja. Und dass wir sowieso schon damit zu kämpfen haben und dass das schon allein deshalb wahrscheinlich keine einfache Entscheidung ist, die wir einfach mal so mit einer Kippe am Bordstein treffen. Oder Schnick, Schnack, Schnuck spielen oder irgendeine Wahrsagerin fragen. Das ist ja genau das. Es ist ein Einschnitt. Es ist ein heftiger Eingriff, der meines Erachtens nach auch betreut werden könnte durch Doulas, durch Hebammen. Weißt du, wir reden, Fehlgeburten sind genauso stigmatisiert wie Schwangerschaftsabbrüche. So wenig Menschen sprechen darüber. Man bekommt keinen Urlaub von der Arbeit, um sich zu erholen, um wieder zu sich zu finden. Wird einfach, wie du es gesagt hast, funktionieren, weitermachen. Mhm. Und durch die Legalisierung gäbe es so viel mehr Unterstützung und Hilfe und auch Menschen, die einem da durchhelfen, wenn es einem vielleicht nicht gut geht. Du hast ein, ich denke mal, ein starkes soziales Netz, das dich auffängt. Aber was machen die, die nicht so gefestigt sind, die da alleine sitzen, die es vielleicht niemandem erzählt haben? Das ist gefährlich. Es ist fahrlässig und gefährlich, Menschen damit alleine zu lassen.
Vollkommen.
Und zwar nicht wegen des Schwangerschaftsabbruchs, sondern wegen allem drumherum.
Was hältst du eigentlich von der Zwangsberatung? Wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, pro Familia, weil ich glaube, du meintest ja schon, du hattest da eher Glück, du bist auf eine gute Beratung getroffen. Auch bei mir war das okay, aber ich bin dadurch, dass die erste Erfahrung bei dem Frauenarzt so negativ und aufzwingend war, war ich so, okay, ich gehe da jetzt rein und ich höre mir gar nichts an, sondern ich setze mich hin und ich sage, ich habe mich entschieden, Punkt. Mhm. Weil der Chefarzt hat mir auch schon gesagt, es kommt voll drauf an, auf wen man trifft. Und deswegen bin ich da rein, habe mich hingesetzt und meinte so, ich habe mich schon entschieden, ich möchte abtreiben. Und dann hat er angefangen, so ein bisschen zu erklären. Habe ich nur genickt und meinte so, ja, ich habe mich auf jeden Fall schon entschieden, ich treibe ab. Und dann, ja, keine Ahnung, wurde ich da eigentlich schnell wieder rausgeschickt. Eine Freundin von mir hat aber auch wirklich eine blöde Erfahrung gemacht, dass ihr so ein schlechtes Gewissen eingeredet wurde.
Glaube ich sofort, ja.
Wie war das bei dir? Also was hältst du von den Zwangsberatungen?
Also meine Love Language ist inzwischen ja auch einfach mal zu sagen, ich habe das noch nicht zu Ende gedacht. Mhm. Und das gehört so ein wenig dazu. Ich glaube, ich kann dir sagen, dass ich durch alles, was ich gelesen habe, gegen eine Zwangsberatung bin. Ich glaube aber, dass Beratungen trotzdem wahnsinnig helfen kann. Weil wir leben natürlich auch in einer absolut kinderfeindlichen Gesellschaft. Es ist einfach so. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mit meinen Kindern mit offenen Armen empfangen werde. Und es ist ein Punkt, darüber nachzudenken, möchte ich hier Kinder kriegen? So, mit keinen sicheren Kita-Plätzen. Mhm. Ich bin im Zweifel alleine im Wochenbett, weil Partner, was weiß ich, sie haben jetzt noch irgendwie eine Woche oder zwei dazu bekommen. Das ist ja auch grob fahrlässig, so mit jungen Eltern, mit neuen Eltern, mit alten Eltern, wem auch immer so umzugehen. Ja, also ich glaube schon, dass es viele Menschen gibt, die Beratung brauchen, aber es sollte wahrscheinlich meines Erachtens nach freiwillig sein. Und dennoch möchte ich sagen, dass ich das nicht ganz zu Ende gedacht habe, weil ich denke immer, wenn es diesen menschlichen Faktor nicht gäbe, wenn wir sicherstellen könnten, dass diese Beratung schnell zugänglich ist, vielleicht telefonisch einfach, am gleichen Tag, und ich kann da einfach nochmal kurz mit einer Person gegenchecken und sprechen, die aber auf mich zugeht. Ich weiß nicht, ob das so verkehrt wäre, aber das wird nie die Realität sein. Und deswegen, ja, habe ich es vielleicht doch zu Ende gedacht, bin ich gegen die Zwangsberatung. Einfach wegen der Zeit, die ins Land geht. Weil jeder Tag einer ungewollten Schwangerschaft eben eine wahnsinnige Tortur sein kann.
Ja, also wir haben jetzt schon einige Punkte besprochen. Wir nehmen gleich auch Dr. Alicia Bayer mit dazu, um einige Fragen noch zu klären. Vorab vielleicht noch zwei weitere Fragen an dich oder auch an uns.
Gerne.
Was erwartest du von Männern, deren Frauen abtreiben?
Boah, bedingungslose Empathie.
Ja.
Und weißt du was? Ganz praktisch, diese ganze Scheiße abnehmen, von wegen Termine besorgen, Informationen recherchieren.
Ja.
Lasst eure PartnerInnen nicht auf dieses Internet los, so wie es gerade noch ist. Diese Foren, ich habe es eben schon angedeutet, es ist furchtbar, es macht was mit der Seele. Man will das in dem Moment einfach nicht hören, weil da einfach, es geht einfach um Falschinformationen. Und die möchte man einfach nicht sehen, man möchte nicht lesen, Mörderin oder was auch immer.
Genau.
Ja? Und deswegen nehmt wirklich solche Dinge ab, wie bei der Frauenärztin, beim Frauenarzt anrufen, sucht eine Klinik raus. Also alles, was man so machen kann, was die Person nicht sowieso schon selber machen muss. Guckt, dass sie was zu essen hat, guckt, dass sie nicht arbeiten gehen muss, vielleicht kurz, wenn es um irgendwelche Krankmeldungen geht oder so. Versucht einfach so viel zu regeln wie möglich. Seid empathisch und haltet eure Fresse, wertet erstmal nicht.
Danke.
Kein, oh, es ist toll, toll, mein Kind und wow. Also wenn es nicht vorher, ne, klar, wenn jetzt ein Paar versucht, ein Kind zu kriegen, bitte freut euch und seid nicht verhalten. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Einfach mal kurz sich selber hinten anstellen. Ich weiß, wir dürfen nicht ausblenden, dass diese anderen beteiligten Personen auch Gefühle haben, aber um die geht es wirklich erstmal überhaupt nicht und wenn, dann erst zweitrangig.
Ja, das stimmt. Ja, ich muss sagen, mein Ex-Partner hatte echt tolle Arbeit geleistet, weil er hat mir auch alle Last von meinen Schultern genommen, was überhaupt möglich war. Und er hat auch gesagt, egal welche Entscheidung du triffst, das ist auch meine Entscheidung. Das hat er gleich gesagt.
So wichtig. Es
wenn
ist so
ich
wichtig.
Es behalten will, behalten wir es. Wenn ich es abtreiben will, dann treiben wir ab. Und wirklich bei allem hat er mich einfach unterstützt. Und genau das Gleiche würde ich auch.
Ja, und bitte lass die Unterstützung nicht aufhören in dem Moment, wo es dann zu dem Schwangerschaftsabbruch kam. Also die Unterstützung muss dann weitergehen in der Betreuung und in Gesprächen. Mhm. Und weil das ist ja die Sache, nur weil ich mich entscheide für einen Schwangerschaftsabbruch, es ist wie alles im Leben. Wenn ich mich für ein Kind entscheide, dann gibt es safe Momente, wo ich denke, warum habe ich das getan? Und wenn ich abtreibe, wird es auch einen Moment geben, in dem man denkt, fuck, hätte ich es behalten sollen. Das genau. heißt aber nicht, dass die Entscheidung falsch war. Aber diese Gefühle sind valide, die werden vielleicht kommen. Man ist sich nicht immer sicher, aber es ist dennoch die richtige Entscheidung gewesen. Und da seid einfach da, seid präsent. Ja, seid euch im Klaren darüber, dass es jetzt diese Unterstützung brauchen kann. Und wenn ihr merkt, dass diese Person vielleicht aufgrund dieses Hormonabfalls, was du ja auch sagtest, wirklich in so eine depressive Phase schlittert, habt das auf dem Schirm, kümmert euch und holt im Zweifelsfall auch professionelle Hilfe dazu.
Ja, es waren zwei dran beteiligt.
Ja.
Nicht nur die eine Person, aber unterschreibe ich alles genauso. Und was gibst du Frauen mit, die eine Abtreibung durchführen wollen?
Ich möchte allen Menschen, die ungewollt schwanger sind, mitgeben, dass sie auf gar keinen Fall alleine sind. Dass sie kein schlechtes Gewissen haben müssen. Dass sie keine Scham haben müssen, aber dass sie all das haben dürfen. Weil es vielleicht nicht anders geht in der Gesellschaft, in der wir uns gerade bewegen und so wie mit uns umgegangen wird, werden vielleicht all diese Gefühle aufkommen. Aber es hilft, darüber zu sprechen und zu verstehen, dass diese Gefühle nicht da sind, weil sie eine Berechtigung haben, sondern dass sie da sind, weil sich andere so verhalten, wie sie sich verhalten und weil sie über uns bestimmen wollen. Und das ist etwas, was, finde ich, essentiell ist. Und wie gesagt, es gibt dieses gute Buch, was ich eben schon mal genannt habe, wo alles drinsteht über Schwangerschaftsabbrüche, was man wissen muss. Haltet euch vielleicht an sowas. Es gibt auch noch das Buch 15 Erzählungen über Abtreibung. Ich glaube, in dem Fall ist manchmal wirklich Literatur auf Papier oder als Hörbuch, wie auch immer, besser als sich ja irgendwo zu informieren. Und folgt vielleicht einfach so Kanälen, die sich damit auseinandersetzen auf eine gute Art und Weise. Es gibt abortion.tv von der Franzi oder Frenzi, die sich auch auf eine humorvolle Art und Weise damit auseinandersetzt, wie Abtreibungen in Serien oder in Filmen dargestellt wird. Es gibt Doctors for Choice Germany. Es gibt einfach Menschen, die das gut machen und die gut aufklären. Und man kann sich, glaube ich, auch immer guten Podcast mit Alicia, die jetzt dazukommt, anhören. Das habe ich auch schon häufiger gemacht in der Vergangenheit, weil die wirklich ganz viel Wissen mitbringt und dabei empathisch ist. Und danach versteht man, hey, es sollte einfach nur ein ganz normaler Eingriff sein, der zur Frauengesundheit dazugehört. Einfach eine Leistung für uns. Und es ist kein Hexenwerk.
Unterschreibe ich genauso. Danke, Nico.
Danke dir, Steffi.
Expertin Dr. Alicia Bayer. Sie ist Mitgründerin von Doctors for Choice, ist aktivistisch aktiv und hat selber schon Abtreibungen durchgeführt. Vielen Dank, dass du da bist. Wie geht es dir?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz schön erschüttert. Ich habe euer Gespräch ja schon mitgehört und bin euch erstmal sehr dankbar, dass ihr so offen mit euren Geschichten umgeht, weil ich glaube, genau das brauchen wir, auch eben so eine Bandbreite an Geschichten und Gefühlen, die alle in Ordnung sind. Und ihr habt ja selber auch schon gesagt, dass es häufig irgendwie so vorgeschrieben wird von der Gesellschaft, dass man so Scham, Schuldgefühle haben soll. Und es hat einfach schon eine jahrzehntelange Tradition und drückt eben so diese gesellschaftliche Missbilligung eigentlich aus, auch in der Gesetzeslage und hat auch viel eben mit diesem Mutterideal zu tun, also dass es diese Erwartung an Frauen gibt, dass wenn sie schwanger sind, dass es da nur eine richtige Entscheidung gibt. Und ja, das erlebe ich eben auch so ganz viel bei den Schwangeren, die zu mir kommen, dass ganz viele total überrascht sind, dass Schwangerschaftsabbrüche so häufig sind. Also viele denken, sie sind die einzigen und es passiert nur ihnen, weil eben so wenig auch darüber gesprochen wird und das erhält dann eben dieses Tabu aufrecht und deswegen finde ich so wichtig Voll. Und gut, dass ihr auch mit eurer Reichweite eben ja, über eure Erfahrungen sprecht.
Vielen Dank. Wenn du schon über Gesellschaft und gesellschaftliche Normen und so Stigmatisierung sprichst, welche Rolle spielen so Darstellungen von Abtreibungen in Filmen und im Fernsehen deiner Erfahrung nach?
Ja, genau. Also da hattest du auch schon Franzis Kabisch erwähnt und den Instagram-Account Abortion TV. Und es ist leider so, dass immer noch sehr viel, auch bei so journalistischen Artikeln, die Bilder, die da gezeigt werden, sind entweder so Babybäuche im 9. Monat, wenn es um Schwangerschaftsabbruch in der 6. Woche geht, was eben gar nichts miteinander zu tun hat. Und eben auch so falsche Bilder und Emotionen weckt. Und zum anderen sind es ganz oft ja, so tragische Frauenfiguren, die alleine sind, irgendwie ja depressiv oder traurig aus dem Fenster schauen, keinen direkten Blickkontakt haben, und man sieht ganz wenig eben so Bilder von erleichterten Frauen oder lachenden Frauen oder wütenden Frauen. Und es ist so sehr starr, in welche Richtung Gefühle gehen sollen nach so einem Schwangerschaftsabbruch. Und wir wissen eigentlich auch, was ihr auch angesprochen hattet, so, wenn man das Gefühl hat, dass man so stigmatisiert wird oder dass eben diese Gesetzeslage einen stigmatisiert oder auch eben Gesundheitspersonal, wie in deinem Fall dieser Arzt, dass das halt dazu führt, dass man einen Schwangerschaftsabbruch schlechter verarbeiten kann. Mhm. Weil eigentlich, so was die Studien zeigen, ist, dass diese ungewollte Schwangerschaft ist die Belastung, und für die allermeisten ist der Schwangerschaftsabbruch die Lösung des Problems, und viele sind danach eigentlich erleichtert. Also das ist wirklich so das überwiegende Gefühl. Aber diejenigen, die eben so Stigmatisierung erfahren haben, die haben es danach schwerer, eben damit klarzukommen, und aber einfach nur wegen diesem, wie sie behandelt werden, wegen diesen Rückmeldungen und Kommentaren und bereust du es nicht und fühlst du dich nicht schuldig und so weiter.
Ja.
Und das ist, also mich hat es so berührt, als du das erzählt hast mit dem Arzt, zu dem du gegangen bist, macht mich so wütend. Das ist auch der Grund, warum wir Doctors for Choice gegründet haben. Also ich schäme mich wirklich dafür, für diesen Kollegen, weil wir es eben anders machen wollen. Und ich finde, der ist so aus seiner professionellen Rolle ausgestiegen, und das war extrem bevormundend und paternalistisch, dass er sich anmaßt, dir vorschreiben zu können, was für dich jetzt gerade das Beste ist, und einfach zu ignorieren, deine freie Entscheidung über dich, deinen Körper und dein Leben. Es macht mich so wütend, echt, dass es solche Kollegen immer noch gibt.
Danke.
Es tut mir wirklich leid.
Dankeschön.
Aber es ist einfach ein Problem, also auch so in der medizinischen Außenweiterbildung wird sehr wenig über dieses Thema gesprochen, und es existieren da echt immer noch viele Mythen, auch so unter Ärztinnen. Also das höre ich immer wieder, dass eben so wie bei dir jetzt, dass Patientinnen hingehalten werden, dass gesagt wird, sie müssen jetzt nochmal kommen in der Woche, wir müssen hier erst eine Herzaktion sehen, was überhaupt nicht stimmt. Oder überlegen sie sich nochmal eine Woche gut und kommen dann erst nochmal zu mir und damit eben diesen ganzen Prozess extrem verzögern. Oder einfach auch falsche Informationen geben. Also zum Beispiel, was ich oft mitbekomme, ist, dass total von dieser medikamentösen Methode abgeraten wird und dann gesagt wird, die wirkt in 30% der Fälle nicht und das ist extrem gefährlich und so.
Und es kann sein, dass man immer noch eine Absaugung danach braucht.
Braucht, genau, was aber in Deutschland auch viel zu viel gemacht wird. Also es passiert so in, ja, also so vielleicht 5% der Fälle, dass man nochmal eine Absaugung braucht, aber eigentlich könnten es viel weniger sein. Das hat auch viel damit zu tun, dass viele sich nicht so gut auskennen mit der Nachuntersuchung und dann, wenn sie da noch ein bisschen Reste sehen im Uterus, sehr schnell eben zu dieser Absaugung raten, obwohl man da auch einfach abwarten könnte, bis es von alleine alles rauskommt. Also auch da ist so ein bisschen, ja, Fehlwissen oder mangelnde Ausbildung vielleicht eher das Problem.
Ja, ich habe auch gehört, dass eben die medikamentöse Abtreibung sehr traumatisierend sein kann, weil man es ja wirklich mitbekommt, wie man dann stark blutet, tagelang. Das hat mich auch so ein bisschen abgeschränkt. Ist das tatsächlich so?
Dazu wurdest du so beraten von deiner Ärztin, oder?
Ja.
Okay, ist natürlich auch schon eine starke Wertung. Also ich finde es total richtig, dass man aufklärt über beide Methoden. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Und ich glaube, jede Person muss in jeder Situation ihres Lebens entscheiden, welche Methode gerade am besten passt. Und ja, also stimmt, bei der medikamentösen Methode nimmst du ja zwei unterschiedliche Tabletten. Also erst die erste Tablette, die erstmal die Schwangerschaft anhält, quasi, und dann zwei Tage später die anderen Tabletten, die dann wie so eine Regelblutung auslösen und dann blutest du die Schwangerschaft ab. Und ja, das geht insgesamt mit ein bisschen mehr Schmerzen einher als jetzt diese operative Absaugmethode, die ja häufig in Vollnarkose auch stattfindet, obwohl man auch eine örtliche Betäubung machen kann. Aber das wird in Deutschland leider nicht so oft angeboten. Genau, also du hast schon insgesamt mehr Schmerzen, aber es ist dann halt auch wichtig, Schmerzmittel mitzugeben und darüber aufzuklären, dass du die auch nehmen kannst. Also du kannst an diesem einen Tag oder dem Tag da drauf, wenn du da Krämpfe hast, kannst du wirklich auch ordentlich Schmerzmittel nehmen. Und das wird häufig auch ein bisschen unterlassen, dass man da eben auch die entsprechenden Medikamente gleich mitgibt. Und du kannst Übelkeit haben, Durchfall, das kann alles durch diese Tabletten mit ausgelöst werden. Meistens die schlimmsten Krämpfe hast du so zwischen 1 bis 6 Stunden, nachdem du sie nimmst. Und sobald die Schwangerschaft abgeblutet ist, wird es besser. Dann hast du noch so eine leichte Regelblutung. Die kann auch noch mal ein paar Tage andauern. Und bis zu Wochen so eine Schmierblutung. Genau, aber es gibt viele, viele, die mit dieser medikamentösen Methode sehr zufrieden sind und sagen, ja, also gerade wenn man generell eine eher nicht so schmerzhafte Regelblutung hat, sagen viele, ja, das war für mich jetzt total gut und auch wichtig, das so mitzuerleben. Das ist eben auch die Frage. Willst du lieber abschalten und sagen, ich will diesen 10-minütigen Eingriff, ich schlafe, danach wache ich auf und es ist raus? Oder willst du das irgendwie miterleben und dabei sein?
Ja, interessant. Ich glaube, wir beide wollten das ja nicht miterleben, Nike. Deswegen hast du dich ja auch dafür entschieden, dann das absaugen zu lassen.
Ich glaube wirklich, durch das, was du zuvor gesagt hast, auch durch das, wie Abtreibungen dargestellt werden, also durch Bildsprache, durch Serien, Filme, war es für mich einfach immer so ein wahnsinniger Leidensprozess. Und ich habe mir vorgestellt, wenn ich mir die Tabletten mit nach Hause nehme, dann sitze ich da schon auf meinem kalten Fliesenboden im Badezimmer, weil ich jetzt schon weiß, was mich erwartet, und weil ich auch verdient habe, jetzt ein bisschen zu leiden. Und ich hatte es schon mal ganz kurz erzählt, so war es tatsächlich aber auch, nach dem operativen Eingriff, dass ich mich gefühlt habe, als würde ich ein kleines Schauspiel aufführen. Ich war wirklich da und bin aufgewacht und hatte irgendwie gar keine Gefühle in meinem Körper, außer Erleichterung. Und ich dachte, das kann doch nicht sein, ich muss irgendwas fühlen. Und dann habe ich wirklich mich so ein bisschen reingesteigert in diese Rolle der Frau, die nach ihrem verlorenen Kind schreit. Und der es jetzt ganz schlecht geht. Und ich wollte auch diese unbedingte Aufmerksamkeit von meinem Partner und dass er auch weiß, was er mir jetzt angetan hat quasi und dass er weiß, dass ich jetzt auch leide. Ich glaube, um mich reinzuwaschen von der Schuld, die ich nicht hätte haben müssen. Und das weiß ich erst jetzt in der Retrospektive, viele Jahre später, dass das nicht ich war und nicht meine Gefühle, sondern dass ich da etwas hochbeschworen habe, um vielleicht in dem Moment besser damit zurechtzukommen.
Voll spannend, danke, dass du das teilst.
Ja.
Also
ja.
Bei mir war das ganz anders. Nach der Abtreibung war es echt so zusammenreißen. Ich kann morgen dann arbeiten. So, das habe ich gedacht. Aber mir ging es halt hormonell richtig schlecht. Ich glaube, das waren die Hormone. Frage an dich. Kann man dann irgendwas machen, dass man danach eben nicht so ein Gefühlschaos hat? Liegt das auch wirklich an den abfallenden Hormonen?
Ja, also klar fallen bestimmte Hormone ab und das kann eine Auswirkung haben. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, sich zu sagen, jede Emotion, jedes Gefühl ist in Ordnung. Und auch so eine vorübergehende Trauer ist total in Ordnung und auch ja verständlich. Ich meine, das ist ja eine extrem existenzielle Entscheidung, die man da getroffen hat. Also es gibt nur Ja oder Nein.
Ja.
Und es bestimmt dein ganzes kommendes Leben mit. Und da spielen ja oft auch noch andere Faktoren dann eine Rolle. Wie ist meine Beziehungssituation? Was ist sonst noch in meinem Leben los? Sinnfragen und so weiter. Also es ist für viele einfach dann eine sehr aufwühlende Situation. Und da kann man unterschiedliche Gefühle gleichzeitig und nacheinander empfinden. Und ich finde es auch voll wichtig, auch wenn man eine Trauer hat oder so eine Gefühlslosigkeit oder sowas, das heißt nicht gleich, dass man dann in eine Depression verfällt oder sowas. Auch das sollte man äußern können dürfen. Und da gibt's auch wieder so diese andere Seite, dass man dann viele dann Angst haben, das zu äußern, weil sie Sorge haben, dann könnten Leute denken, ah, du du bereust es, siehst du, genau, jetzt hast du es, jetzt hast du deine Depression so. Dabei ist es ja, also warum dürfen wir das nicht fühlen, so genau. Für paar Tage oder auch Wochen? Und wenn man merkt, man fühlt es jetzt über mehrere Monate, mir geht's echt nicht gut damit, dann sollte man sich auf jeden Fall nochmal psychologische Hilfe oder Beratung suchen. Also auch gerade so bei diesen Beratungsorganisationen Pro Familia, die bieten das nicht nur vor dem Abbruch an, beziehungsweise da ist es ja Pflicht, sondern auch eben, man kann danach auch immer dort nochmal hinkommen, alleine oder mit dem Partner oder Partnerin.
Wie stehst du eigentlich dazu, dass es eben diese Zwangsberatung gibt von Pro Familia?
Wir sind bei Doctors for Choice dagegen, weil genau Beratung einfach am besten wirkt, wenn sie freiwillig ist.
Ja.
Und die meisten gehen entschieden in dieses Beratungsgespräch und für die ist es ein zusätzlicher Termin, der den Eingriff verzögert. Und es sollte unbedingt ein Beratungsangebot geben, das auf jeden Fall auch in verschiedenen Sprachen und ganz leicht zugänglich ist. Aber ich finde es auch so die generelle Frage, vor welchen großen Entscheidungen im Leben wollen wir denn eine Pflichtberatung? Also dann müssten auch alle, die Eltern werden wollen, eine Pflichtberatung bekommen. Das ist eigentlich die viel größere Entscheidung.
Ja.
Also was mich da erwartet in der Schwangerschaft, in der Geburt,
ja.
Das ist das Einschneidendste, was dir deinem Körper eigentlich passieren kann. Und dann eben diese ganze Zeit danach. Also es gibt fast nichts, was dein Leben so stark beeinflusst wie eben ein Kind zu bekommen. Und wenn wir sagen, okay, wir wollen das als Gesellschaft vor oder vor einem Hauskauf oder vor großen, weitreichenden Entscheidungen, eine Pflichtberatung, okay, aber dann bitte auch für die anderen Bereiche. Und ich würde aber eher sagen, eigentlich als Gesellschaft sollten wir uns alle, auch Frauen, als mündige Personen wahrnehmen, die in der Lage sind, selbstbestimmt über ihr Leben zu entscheiden.
Voll.
Und ihnen da Unterstützung anzubieten, wenn sie brauchen, aber ja. Eben nicht aufzuzwingen.
Jetzt haben wir schon ein paar Mal über Doctors for Choice gesprochen, das du ja auch mitgegründet hast. Kannst du kurz mal erklären, was ihr macht?
Genau. Wir sind ein gemeinnütziger Verein von, ja, vor allem Ärztinnen, auch Medizinstudierenden. Viele von uns führen selber Schwangerschaftsabbrüche durch und wir haben uns eben gegründet 2019, als es viel genau um diese Werbeverbotsregelung noch ging und da eben immer klarer wurde, dass die Versorgungslage in Deutschland immer schlechter wird, in vielen Regionen es immer weniger Ärztinnen gibt, die sich noch verantwortlich fühlen, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Und ja, aus dem Grund haben wir uns eben gegründet und wir haben eigentlich so drei Bereiche. Also wir wollen zum einen die Aus- und Weiterbildung verbessern, die medizinische, dann die Versorgungslage und eben uns auch vernetzen, deutschlandweit mit den Kolleginnen, die das anders sehen und die sagen, hey, ich finde es aber wichtig, das gehört zu unserem Fach dazu. Wir haben das frei gewählt, diesen Beruf, diese Fachrichtung, da gehört die Betreuung von Schwangeren dazu und ich kann nicht einfach sagen, diesen Bereich klammer ich jetzt aus, weil mir das persönlich nicht passt. Da muss ich einen anderen Beruf wählen oder eine andere Fachrichtung. Genau, und der dritte Bereich ist Öffentlichkeitsarbeit, also dass wir auch sagen, wir wollen sachliche Informationen geben, auch so diese ganze Debatte, die oft so moralisch aufgeladen ist, sehr emotionalisiert, irgendwie auch so mit so ein bisschen Fakten unterfüttern und auch so, was sagt denn was sagt die Wissenschaft, was sagen die Studien, die Weltgesundheitsorganisation? Da gibt's so klare Empfehlungen und Deutschland ist da einfach so hinterher und das wollen wir so ein bisschen diese Debatte auch mit reinbringen und auch immer mit so einem feministischen Blick.
Wie wichtig ist es, dass Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden? Also sie sind ja straffrei, wenn man besondere Dinge einhält, bis zu der 12. Schwangerschaftswoche. Kannst du kurz mal sagen, was man da einhalten muss, damit es straffrei ist?
Gibt insgesamt so drei Indikationen, nach denen du einen straffreien Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen kannst.
Mhm.
Das häufigste, also betrifft so 96% aller Abbrüche, ist diese Beratungsregelung, über die wir schon gesprochen haben und nach der ihr beiden auch euren Abbruch gemacht habt. Also da kannst du innerhalb der ersten 12 Wochen den Abbruch durchführen, musst eine Pflichtberatung absolvieren und hast dann diese 3-tägige Wartefrist, kriegst den Abbruch nicht von den Krankenkassen bezahlt, weil ist eben rechtswidrig, also ist dann zwar straffrei, wenn du diese Bedingungen erfüllst, aber immer noch rechtswidrig. Also dieses Makel, das war damals in den 90er Jahren denen ganz wichtig, dass das beibehalten wird. Dann gibt's die zweite Indikation, das ist die medizinische Indikation, die gilt über die gesamte Dauer der Schwangerschaft. Wenn es eine medizinische Gefährdung für die also Gesundheit der Schwangeren, sei es psychisch oder körperlich, gibt, dann kannst du über die gesamte Dauer der Schwangerschaft den Abbruch durchführen. Betrifft extrem wenige Fälle, wird aber häufig so in der Debatte sehr aufgebauscht und hattest du ja auch schon angesprochen. Es ist nicht so, dass Schwangere im 8. Monat plötzlich sagen, oh, jetzt möchte ich das aber nicht mehr, sondern es sind oft ganz schwierige Situationen auch für die Schwangere selbst, weil das oft die gewollten Schwangerschaften sind, wo im Verlauf der Schwangerschaft irgendwas auftritt, was die Fortsetzung dann schwierig macht. Und das dritte ist die kriminologische Indikation. Also wenn die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung entstanden ist, kannst du auch in den ersten 12 Wochen den Abbruch machen. Dann in diesen beiden letzten Fällen, medizinisch und kriminologisch, wird es von den Krankenkassen auch bezahlt, weil dann ist der Abbruch straffrei und nicht rechtswidrig.
Übrigens war das bei mir, ich habe mich ein bisschen gefühlt, als würde ich in so ein Darkroom reingehen vom Berghain oder weiß ich nicht, KitKat Club, als ich meine Abtreibung hatte, weil man geht ja da rein und dann sind die so, also die waren super nett, weil die haben natürlich diese Haltung entsprechend, ne, also dass sie ja pro Schwangerschaftsabbrüche sind, wirklich ganz, ganz lieb alle, aber trotzdem hat man so diesen Moment so, ja nee, sie müssen das jetzt Cash bezahlen, weil da musst du halt so 500 Euro auf den Tresen legen, weil das ja auch nirgendwo festgehalten werden darf, weil es ja im Prinzip eine Straftat und illegal ist. Und das, da habe ich auch nochmal kurz gedacht, so, das kann doch alles nicht wahr sein.
Ja, es muss unbedingt eine Krankenkassenleistung werden, aber auch Verhütung, ne? Also dass Verhütung einfach ab dem 22. Lebensjahr nicht mehr von den Krankenkassen übernommen wird. Obwohl man ja, also es ärgert mich auch so, das ist so unlogisch, man setzt es ins Strafgesetzbuch und denkt, dass man damit Abbrüche verhindern kann, was du ja auch schon gesagt hast, was einfach nicht funktioniert. Es schützt den Embryo nicht, es soll ja den Embryo schützen, aber es verhindert keinen einzigen Abbruch, sondern erschwert es einfach nur, erschwert den Zugang, macht es im Grunde zu einer Tortur, diesen Abbruch durchführen zu lassen. Und aber auf der anderen Seite wirksame Maßnahmen, um wirklich mal den einen oder anderen Abbruch zu verhindern, ohne der Schwangeren zu schaden, das wäre halt, dass man Verhütung von den Krankenkassen übernimmt oder mehr an männlichen Verhütungsmitteln forscht. Und
ich glaube, das
leuchtet mir einfach nicht ein.
Das und ja auch Aufklärung, aber halt auf so ganz vielen Ebenen. Weil was ich zum Beispiel verstehen kann, ist, dass es ja viele AktivistInnen auch gibt, die trotzdem anmerken, dass wir über Ableismus sprechen müssen, wenn wir über Schwangerschaftsabbrüche reden. Und ich sehe das auch genauso. Und ich habe für mich persönlich noch nicht so richtig, also keinen Zugang gefunden, wie kann ich darüber sprechen in den richtigen Worten, ohne eine von beiden Seiten quasi mit Füßen zu treten. Also wie kann ich sagen, dass Schwangerschaftsabbrüche immer wichtig sind und dass sie durchgeführt werden müssen und gleichzeitig aber Menschen mitdenken, die von Ableismus betroffen sind, auch dadurch.
Ja, ich glaube, also es wird dann ja häufig auch, geht es da ums Thema Fristen, ne? Und jetzt gibt es ja diese Kommission, die von der Regierung eingesetzt wurde und die ja ganz klar jetzt empfiehlt, dass man Abbrüche mindestens in den ersten 3 Monaten legalisieren muss oder sollte und geben eine Frist eben bis zur 22. Woche und dann wird über diese Fristen geredet und ich glaube, die Frist, so aus unserer Sicht von Doctors for Choice oder auch was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, die macht nicht, dass wir weniger später Abbrüche haben, sondern das Problem, genau, das ist halt, dass wir, und da könnte man ansetzen, dass wir sehr viel pränatal diagnostische Untersuchungen haben, dass das auch so einen gewissen Druck gibt, die durchführen zu lassen in der Schwangerschaft. Und wenn dann eine Auffälligkeit gefunden wird beim Feten, sind viele sehr verunsichert und dann haben wir eben eine sehr behindertenfeindliche Gesellschaft und auch dann in der Situation oft wenig Beratung, also auch wenig Kontakt zu Familien mit behinderten Kindern.
Genau, also ich finde aber genau da diesen Aspekt der Beratung und der Aufklärung, weil ich finde schon, auch aus der Sicht von Eltern muss man darüber diskutieren, dass es natürlich einschneidend auch sein kann. Du sagst selber, also ein Kind zu bekommen ist ohnehin wahnsinnig einschneidend und ich kann mir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die sagen, ich könnte ein Kind mit einer bestimmten Behinderung vielleicht nicht durchs Leben tragen, so wie ich mir das wünschen würde, aber ich glaube, viel mehr Menschen würden sich das zutrauen, wenn unsere Gesellschaft nicht so behindertenfeindlich wäre, wenn wir aufgeklärt werden würden darüber, wie lebenswert und wie kostbar diese Menschen sind und wie sehr sie unsere Gesellschaft bereichern und welche Möglichkeiten es gibt. Weil sonst sind ja jetzt schon alle, die zur pränatalen Untersuchung gehen, so aufgeregt. Und ja, ich persönlich kenne Menschen und wäre wirklich wahnsinnig traurig, wenn die nicht auf dieser Erde wären. Und das ist für mich, glaube ich, auch persönlich wichtig, dass wir das nochmal kurz angesprochen haben, das Thema.
Ja,
weil es ist immer schwer, alle irgendwie mitzudenken, aber das ist, glaube ich, ein großer Faktor, der vielen auch am Herzen liegt. Aber da habe ich auch noch keine richtige Möglichkeit gefunden, weil da immer so ein Rattenschwanz dran hängt, wie du sagst, wenn wir allumfassend, also auch, dass Menschen zuhören, die vielleicht einen unerfüllten Kinderwunsch haben und sich da ja fragen, worüber wir uns hier aufregen, das muss man, finde ich, schon auch sehen können, aber vermitteln das, indem wir über Schwangerschaftsabbrüche sprechen, einfach so dieses Tor zum Thema Frauengesundheit aufmachen und da einfach mal mit der Lupe draufschauen, wo überall die Mängel sind und dass es nicht in der Forschung gefördert wurde und dass zu wenig Gelder da sind und dass wir an so vielen Stellschrauben, wie du es ja auch schon angesprochen hast, irgendwie mehr drehen müssen und mehr fördern müssen, damit wir Aufklärung in allen Bereichen haben. Mhm. Kinderwunsch, Verhütung,
Ja. Alicia, du führst selbst Abtreibungen durch, nicht wahr? Was sind das für Frauen, die zu dir kommen?
Ja, ganz unterschiedlich, in ganz unterschiedlichen Altersklassen, finanziellen Situationen. Also eigentlich sind so die meisten, und das deckt sich auch so mit den statistischen Daten, zwischen 25 und 35 Jahren alt. Also das ist so ein Vorurteil, dass es eben vor allem diese sehr jungen Frauen, hattest du ja auch schon gesagt, betrifft, die sehr naiv sind und irgendwie Fehler bei der Verhütung gemacht haben. Nein, stimmt nicht. Genau, es sind so Frauen mitten oder Schwangere mitten im Leben. Die Gründe für den Abbruch sind häufig entweder finanziell oder gerade die Ausbildungssituation oder die partnerschaftliche Situation. Das sind so die häufigsten Gründe. Viele, 60%, haben ja schon Kinder und wissen ganz genau, was es eben bedeutet, noch ein Kind zu bekommen. Und viele sagen auch, sie treffen diese Entscheidung für ihre schon vorhandenen Kinder. Und manche wollen einfach generell gar keine Kinder und wissen das schon.
Okay. Ja. Nika hat auch schon den Pearl-Index angesprochen. Was ist das?
Das gibt quasi an, wie sicher eine Verhütungsmethode ist. Und du hattest die Spirale, also sicherer kann man eigentlich nicht verhüten, außer vielleicht die Sterilisation. Und das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Das habe ich wirklich auch immer wieder erlebt, dass mit liegender Spirale trotzdem eine Schwangerschaft entsteht. Und das müssen wir uns, glaube ich, echt einfach bewusst machen. Es geht nicht darum, dass hier irgendwer einen Fehler gemacht hat, sondern dass einfach Verhütungsmittel rein statistisch eine gewisse Fehlerwahrscheinlichkeit haben. Und wenn wir über 35 Jahre in unserem fruchtbaren Leben regelmäßig heterosexuellen Geschlechtsverkehr haben, ist die Wahrscheinlichkeit, mindestens einmal ungewollt schwanger zu werden, einfach gar nicht so gering. Und deswegen hast du ja auch schon gesagt, es betrifft weltweit jede vierte Frau und in Deutschland so geschätzt jede siebte bis achte Frau im Laufe ihres Lebens. Es ist einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe und ja, es ist mitten in unserem Leben. Es gehört zu unserem Leben dazu und wir werden es auch nie schaffen, dass wir keine ungewollten Schwangerschaften haben. Und deswegen müssen wir uns als Gesellschaft nicht immer nur überlegen, wie können wir die möglichst alle verhindern, sondern eben auch, wie können wir möglichst gut mit den Betroffenen umgehen oder die möglichst gut medizinisch versorgen.
Voll gut. Nike, du wolltest, glaube ich, wissen, ob es nötig war, dass die Spirale rausgenommen werden musste.
Das habe ich mich im Nachhinein gefragt, weil ich bin natürlich auch so, ich gehöre zu den Menschen, ich vertraue immer ExpertInnen. Das ist, glaube ich, so eine Berufskrankheit, weil man, und ich habe das natürlich einfach so hingenommen. Ich war so, ja klar, wenn die jetzt sagt, wir müssen eine Woche warten, wenn meine Spirale gezogen ist, weil es vielleicht sich von selbst erledigt, dann mache ich das jetzt.
Nee, muss man natürlich nicht so machen. Also ich habe es auch schon im operativen Eingriff, wenn ein operativer Eingriff gewünscht ist, kann man es auch dann rausziehen und direkt den Abbruch durchführen. Also das kann man anbieten. Absolut kann man sagen, wir können erstmal abwarten, was passiert, aber das muss man besprechen.
Also nee, und so wie ich das erinnere, wurde ich gar nicht vor die Wahl gestellt. Und ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ich glaube, dass Zuhörende, die jetzt vielleicht noch nicht betroffen waren, sich vielleicht denken, ja gut, eine Woche bist du ja jetzt beschaffen. Aber ey, ein Tag fühlt sich wirklich, wie wenn man Woche diese an. Schwangerschaft im Körper hat, wahnsinnig lang an.
Ja, das erlebe ich.
Es ist wirklich, man sitzt dann, ist so, blute ich jetzt? Ist jetzt was passiert? Ist nichts passiert? Ja.
Ja, das erlebe ich auch immer so von den Schwangeren, die zum Abbruch kommen, dass die wie auf heißen Kohlen sitzen und sich so jeder Tag echt ganz lange anfühlt und die einfach das so schnell wie möglich
rumkriegen wollen. Ja, das Gedankenkarussell ist ja auch, weil wir sind ja, wir leben ja auch in einer Gesellschaft, wo ja auch Familienleben, also heteronormatives Familienleben so glorifiziert und romantisiert wird, dann sitzt man ja auf einmal und trinkt sich einen Kaffee und denkt so, ach, guck dir mal die Familie an oder die. In meinem Fall war es dann halt Familien mit zwei Kindern, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eins. Du sitzt da wirklich und kriegst einen an der Waffel.
Das ist echt viel. Ja. Aber es gibt eine interessante Studie, vielleicht habt ihr von der schon gehört, die Turnaway Study. Die haben ganz viele Frauen, die einen selbstbestimmten Schwangerschaftsabbruch hatte, untersucht und dann auch mit weiterverfolgt, wie, was so aus deren Leben wird quasi. Und das verglichen mit Frauen, die eine ungewollte Schwangerschaft ausgetragen haben. Und es hat sich eben gezeigt, dass diejenigen, die diese ungewollte Schwangerschaft austragen, häufiger bei einem gewalttätigen Partner bleiben, häufiger finanziell prekär dastehen, auch die Kinder, also mit weniger Ressourcen aufwachsen, weniger Bildungschancen haben, als wenn sie zu dem Zeitpunkt, wo es gerade nicht passt, den Abbruch durchführen und dann später nochmal selbstbestimmt eben Kinder bekommen. Also ich glaube, es ist so wichtig, dass man einfach selber entscheiden kann, wann, ob und wie viele Kinder will ich, in welchem Abstand bekommen. Und das kann einem auch niemand abnehmen und dieser Arzt eben auch nicht. Der ist am Ende nicht da und zieht dieses Kind auf. Ja.
Voll. Nike meinte auch gerade schon, jede vierte Frau treibt ab. Wie viele Menschen sind das so ungefähr weltweit oder in Deutschland?
Also in Deutschland, genau, würde ich sagen, ist ein bisschen weniger als jede vierte, so jede siebte bis achte Frau und 100.000 Abbrüche im Jahr. Das heißt, ja, ist so Blinddarm, Operationen sind ja auch sehr häufig, sind so 150.000 im Jahr. Also genau, es ist schon häufig, aber im europäischen Vergleich haben wir eine gute, quasi, ja, guten Mittelwert. Also wir haben nicht besonders viele Abbrüche.
Und was denkst du, würde passieren, wenn Schwangerschaftsabbrüche legalisiert werden? Denkst du, dann werden es viel mehr sein oder was generell würde passieren?
Nee, also da würde man ja denken, dass das Strafgesetz Abbrüche verhindert und das stimmt einfach nicht. Also es verhindert keinen einzigen Abbruch, weil es wird trotzdem gemacht, ist ja auch klar. Ja. Ist ja eine existenzielle, wichtige Entscheidung für einen selbst. Ich lasse mich davon ja nicht durch ein Strafgesetz abhalten. Selbst in Ländern, wo das viel strenger verboten ist, mit viel mehr Strafandrohung, wird es ja gemacht. Also zum Beispiel in Polen oder jetzt in den USA, wo es verschärft wurde. Es werden natürlich weiterhin Abbrüche durchgeführt, aber halt illegal dann.
Und unsicher.
Unsicherer, genau.
Und teilweise sogar auf dem Meer. In so einem Straf.
Genau, das ist Women on Waves.
Ah ja, so heißt es. Ich finde das so wichtig.
Ja, oder sehr viel wichtiger geworden ist jetzt eben auch diese Abtreibungspille, also die medikamentöse Methode, weil man die halt verschicken kann. Und das ist auch sicher, das zu Hause eben durchzuführen, auch ohne Gesundheitspersonal. Ist das so die sicherste Methode, die man hat in einem illegalen Setting? Nee, genau, also die Zahl der Abbrüche würde nicht zunehmen, sondern Abbrüche würden wahrscheinlich früher stattfinden. Also je früher sie stattfinden, desto sicherer sind sie. Sie sind natürlich immer sicher. Also immer, muss man sagen, gesundheitlich viel sicherer als das Austragen der Schwangerschaft und die Geburt. Viel kleineres gesundheitliches Risiko. Das heißt, das hat sich auch in Ländern gezeigt, wo sich die gesetzliche Lage liberalisiert hat, also es leichter wurde, dass dann Abbrüche früher stattfinden, aber nicht, dass die Zahl der Abbrüche zunimmt. Das ist nicht zu erwarten. Also ich wünsche mir einfach ein gutes Gesetz, das den Rechtsanspruch auf Schwangerschaftsabbrüche festhält und auch so bestimmte, also das Recht auf Beratung, dann die Kostenübernahme durch Krankenkassen, dann auch Ärztinnen bestimmte Dinge vorschreibt, also dass diejenigen, die keine Abbrüche durchführen, zumindest weiterverweisen müssen an eine anderen Arzt oder Ärztin, die es macht und auch wertfrei eben informieren müssen und die Vor- und Nachuntersuchung auch machen müssen, weil das gibt es auch zum Teil, dass du selbst, wenn du nur die Schwangerschaft feststellen lassen willst und schon am Telefon sagst in der Praxis, ich plane einen Abbruch, dass dann die Praxen zum Teil sagen, nö, damit will ich nichts zu tun haben. Sie können nicht mal zu mir kommen, um eben diesen Ultraschall zu machen. Und sowas sollte zum Beispiel also verboten werden. Also ich unterstütze Abbrüche in jeder Situation zu jedem Zeitpunkt, wo es notwendig ist. Und ich glaube, dieses Vertrauen müssen wir haben. Also wir müssen einfach das Vertrauen haben, dass schwangere Menschen keine bösen Menschen sind, sondern für sich und ihre Familien und ihr Umfeld die bestmöglichen Entscheidungen treffen.
Voll. Es geht ja vor allem da auch um Selbstbestimmung. Und wenn es dann legalisiert wird, werden Krankenkassen viel mehr greifen bzw. zahlen. Es gibt mehr Möglichkeiten, sicherere Möglichkeiten. Gibt es eigentlich schon irgendwas, was Deutschland gut macht in der Hinsicht von Schwangerschaftsabbrüchen?
Ja, gute Frage. Also Deutschland könnte es sehr gut machen. Wir haben wirklich alle Ressourcen. Das ärgert mich auch so. Wir haben ein funktionierendes Gesundheitssystem. Und dafür machen wir es echt richtig schlecht, würde ich sagen, in dem Bereich. Also gut ist auf jeden Fall, was wir schon auch sehen ist, wir haben kleine Fortschritte. Wir haben jetzt diesen Paragraph 219a, diese Werbeverbotsregelung abgeschafft, ja, vor ein paar Jahren, längst überfällig. Und wir waren sowieso eigentlich so das einzige Land in Europa, die überhaupt noch sowas hatten. Aber immerhin, es geht in die richtige Richtung. Dann jetzt dieses neue Gesetz zur Gehsteigbelästigung. Und was ich schon sehe, ist so, dass wir jetzt überhaupt eine Debatte darüber führen und es im Gespräch ist, dass dieser Paragraph 218 fallen könnte und es jetzt diese Kommission gab und die ELSA-Studie, also die ursprünglich diese Spahn-Studie ja war und jetzt zum Glück in diese sehr tolle ELSA-Studie gemündet ist, die uns ganz viele wichtige Daten für Deutschland gibt. Genau, da sieht man schon, es verändert sich was, auch in der öffentlichen Meinung. Also es gibt so repräsentative Umfragen, mehrere, und die zeigen, dass eben die große Mehrheit der Deutschen für eine Legalisierung ist. Das hat sich auch geändert. Das war ja vor 3 Jahrzehnten noch nicht so. Genau, und jetzt fehlt noch so, also ich bin wirklich total ungeduldig jetzt gerade, weil es ist gerade so ein wichtiger Moment, den wir haben, weil wir jetzt gerade eine Regierung ohne die CDU haben und das wird sich bald wahrscheinlich wieder ändern. Und wenn wir uns diese Europawahl anschauen und den Rechtsruck, dann könnte sogar in Zukunft die AfD an die Regierung kommen. Und das sind eben alles Parteien, die das Recht auf Abbrüche eher einschränken wollen. Und wir haben jetzt so eine einmalige Gelegenheit. Wir haben jetzt wirklich alle Argumente ausgetauscht. Wir haben diese Kommission wurde beauftragt, die eine ganz klare Anweisung gibt und wo ganz viele Juristinnen drin saßen, die gesagt haben, es ist nicht nur möglich, es ist sogar geboten, dass wir jetzt die Gesetzeslage ändern. Und jetzt passiert irgendwie gerade nichts. Also die ganzen Regierungsparteien, die das in den Koalitionsvertrag geschrieben haben und gesagt haben, wir wollen das anpacken, sind jetzt so zögerlich und sagen, oh, muss man jetzt aber nochmal diskutieren.
Das ist so schlimm.
Und das macht mich so wütend.
Ich glaube, ich weiß dann aber nicht, ob das so eine Angst davor ist, jetzt noch mehr WählerInnen an ganz rechts zu verlieren und dass man sich so vermeintlich nochmal zurückhält, weil man dann die anderen nicht verprellen will, weil dann irgendwie, finde ich, so Schwangerschaftsabbrüche genauso wie Gendersprache immer so genommen werden als ja, so instrumentalisiert werden tatsächlich von den Rechten und Konservativen. Und ich finde das so falsch. Also gerade jetzt müsste man sich ja so entschieden und konsequent dem entgegenstellen.
Genau, so wie Frankreich, ne? Also
ja,
da
ja,
Frankreich hat das Recht auf Abtreibung in die Verfassung geschrieben und es war eine Antwort auch auf die Entwicklung in den USA, wo ein Recht genommen wurde. Also was was immer droht eigentlich bei diesem Thema, dass es wieder rückwärts geht. Und deswegen hat Frankreich gesagt, wir schreiben das jetzt fest in die Verfassung. Und genau, das so das Entsprechende für Deutschland wäre jetzt zu sagen, ja, wir nehmen es jetzt aus dem Strafgesetzbuch raus und schaffen eine alternative Regelung, um so einen Backlash irgendwie vorzubeugen. Und diese Chance wird nicht genutzt.
Gibt es generell viele Ärztinnen, die gegen Abtreibungen sind?
Also ja, mein Eindruck ist schon, dass in der gynäkologischen Gesellschaft viele konservative Stimmen sind und es da viele Vorbehalte gibt. Und aber überrascht hat mich eigentlich jetzt diese ELSA-Studie, weil die haben auch eine große Anzahl an Ärztinnen befragt, sowohl welche, die Abbrüche durchführen, als auch welche, die keine durchführen. Und 75% von allen haben gesagt, sie wollen auch, dass der Abbruch aus dem Strafgesetzbuch genommen wird. Also die, und das waren Gynäkologinnen. Da war ich überrascht. Andererseits, jetzt der Deutsche Ärztetag hat gerade über das Thema debattiert und kam zu keiner Einigung. Und die haben das jetzt vertagt um ein Jahr und haben sich nicht durchringen können, quasi für eine Entkriminalisierung zu stimmen.
Wie hoch ist da der Männeranteil?
Also generell in der Medizin wird es ja immer weiblicher. Also es sind mittlerweile so geschätzt 2/3 weiblich. Auf diesem Ärztetag jetzt speziell weiß ich nicht. Ja, aber es zeigt schon, also ich habe früher immer gesagt, so ja, die Ärzteschaft ist ein Spiegel der Gesellschaft und vielleicht ein bisschen konservativer eher. Ich weiß es nicht. Ich habe so verschiedene, ich sehe auch die Ärztin bei Doctors for Choice und sehe diesen ganzen jungen Nachwuchs, die Papaya-Workshops organisieren. Und da merke ich schon auch, da ist Bewegung drin und es kommt irgendwie neuer Nachwuchs nach und habe schon auch Hoffnung, dass sich was ändert. Aber es ist schon für uns als Doctors for Choice oft schwierig, so mit diesen eingesessenen Berufsverbänden und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie ja in Kontakt zu treten, weil da oft sehr, also sehr Wissenschaft, also einfach die Wissenschaft ignoriert wird und es total moralisierend ist.
Ja,
also.
Es kommt mir aber auch so deutsch vor. Ich muss dann wirklich immer an diesen Muttermythos denken. Also das haben wir ja auch viele in der Gynäkologie, auch was Stillen angeht und also überhaupt Geburt und wie bringe ich mein Kind zur Welt. Hauptsache natürlich, keine PDA, keinen gewünschten Kaiserschnitt, kein dies und das. Also ich habe sowieso das Gefühl, dass viele da echt hängen geblieben sind und mal ein bisschen Literatur dazu lesen sollten, warum das explizit in Deutschland so krass ist im Vergleich zu anderen Ländern.
Ja, ich habe da neulich, kann ich sehr empfehlen, das Theaterstück Mother Fucking Hood in am Berliner Ensemble gesehen. Und da wurde es auch nochmal so skizziert, dass es gerade in Deutschland auch durch den Nationalsozialismus dieses Mutterideal gibt. Die gute Mutter, die die möglichst ganz selbstlos zu Hause ist, die Sorgearbeit übernimmt, sich um die Kinder kümmert, möglichst viele Kinder gebärt. Natürlich nur deutsche, arische Kinder. Alle anderen sind ungewollt. Danke, dass
du das aufklärst. Ich bin davon ausgegangen, Muttermythos meint genau das. Also es ist, habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern es ist tatsächlich ein Phänomen.
Genau, und ich glaube, deswegen ist es in Deutschland so stark und auch so dieses Konzept der Rabenmutter und so diese ganz starken Erwartungen, eben wie deine Mutterrolle, wie du die ausfüllen sollst, das hängt alles miteinander zusammen.
Was kann man eigentlich machen als betroffene Person, wenn man vom Gynäkologen oder der Gynäkologin so beraten wurde, dass es sich eben so anfühlt, wie so eine Gehirnwäsche falsch beraten wird oder eben zu einer Entscheidung gedrängt wird?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde auf jeden Fall die Gynäkologin wechseln und man kann das schon auch melden bei der Ärztekammer zum Beispiel, kann man sich beschweren. Und wenn man wirklich das Gefühl hat, die haben hier was verzögert und ich konnte jetzt deswegen nicht mehr meine gewünschte Methode durchführen, weil zum Beispiel medikamentöse Abbrüche kann man nur bis zur 9. Woche machen.
Aha.
Die operative Methode eben bis zur 12. beziehungsweise 14. Woche, ist ja immer so, je nachdem, ob man nach der letzten Regelblutung oder dem letzten Eisprung rechnet. Genau, wenn man da sagt, ja, ich wurde hier fehlberaten und das wurde wissentlich verzögert und ich konnte jetzt nicht mehr meine Methode frei wählen deswegen und hatte Nachteile, ja, kann man das melden und dann müssen die Stellung nehmen. In bestimmten Fällen, ja. Das kann man probieren.
Okay, ja. Dankeschön. Gibt es noch irgendwas, was du zu dem Thema gerne mitgeben wollen würdest oder irgendwelche Gedanken, die du noch hast?
Also ich finde es immer wichtig, den Schwangerschaftsabbruch auch so im größeren Kontext zu sehen und würde gerne nochmal dieses Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit erwähnen. Das wurde von schwarzen Feministinnen ins Leben gerufen und da schaut man sich eben Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft so auch im sozialen Kontext an und schaut sich an, von wem sind denn Kinder erwünscht, von wem sind sie nicht erwünscht, weil auch so dieser Zugang zum Schwangerschaftsabbruch oder welche Eltern werden unterstützt oder bei welchen wird es eigentlich bewusst auch erschwert, dass sie Kinder bekommen, hat auch ganz viel so mit rassistischen und klassistischen Dingen zu tun. Und zum Beispiel dass man auch schaut, Elternschaft zu ermöglichen, weil, also ich hatte es oft in meiner Sprechstunde auch, dass Schwangere zu mir kamen, die eigentlich gerne ein Kind bekommen hätten, aber vielleicht alleinerziehend waren, von Bürgergeld gelebt haben, schon mehrere Kinder hatten oder sich um die Schwiegermutter kümmern mussten und es einfach nicht konnten. Und es macht mich dann besonders traurig. Also ich verstehe dann die Entscheidung. Natürlich müssen die für sich entscheiden, was halt geht. Aber da denke ich so, Mensch, also da könnte man ja wirklich auch ansetzen und sagen, wir unterstützen Menschen, die Eltern werden wollen, auch ärmere Menschen zum Beispiel. So, also dass man das so immer mitdenkt auch. Dass man den Schwangerschaftsabbruch nicht so isoliert betrachtet.
Vielen Dank, wichtiger Punkt. Danke sehr, danke euch beiden. Auch danke, dass ihr so offen über alles gesprochen habt. Ich habe jetzt nur noch eine kleine Rubrik und zwar die G-Tipps. Etwas, was wir den ZuhörerInnen mitgeben wollen zu dem Thema. Unsere G-Tipps. Wir haben jetzt einfach die Frage aufgeschrieben, was mache ich, wenn ich eine Abtreibung will? Vielleicht ist das eine Frage an dich, Alicia.
Die meisten gehen zuerst ins Internet und da muss man wirklich aufpassen. Da sind zum Teil Seiten, die seriös wirken, aber eigentlich, wenn da so sehr viel Bäuche im 9. Monat und Kinderfüße sind, dann sollte man schon so hellhörig werden. Also am besten, auf Doctors for Choice. Bei Doctors for Choice kann man zum Beispiel auf unserer Webseite schauen oder Pro Familia. Genau, dann möglichst schnell eben diesen Beratungstermin machen, damit man den schon mal abgehakt hat und dann eine Praxis suchen. Und also die meisten sind ja eigentlich, haben direkt ein Gefühl, wenn sie den Schwangerschaftstest oder so sehen und wirklich sind so ziemlich schnell entschieden. Aber wenn man ambivalent ist, was auch völlig in Ordnung ist, also es ist einfach eine schwierige Entscheidung für manche, dann sich auch die Zeit nehmen. Also klar, diese Frist sitzt einem irgendwie im Nacken, aber man hat schon noch ein paar Wochen Zeit meistens und es ist wichtig, dass man da einfach die richtige Entscheidung für sich trifft und da kann man auch sich ein bisschen Zeit für nehmen. Mhm. Sollte man sich nehmen.
Dankeschön.
Und Unterstützung suchen, also möglichst teilen mit nahen Menschen und das ja nicht alleine machen.
Voll. Ich glaube, mir hat auch sehr geholfen, dass ich es mit sehr vielen Menschen dann auch besprochen habe in meinem Umkreis. Gibt es etwas, was du noch mitgeben wollen würdest, Nico?
Ich glaube, ich hatte die Frage schon beantwortet, ja, oder?
Stimmt, ich glaube auch.
Aber du vielleicht. Ja. Vielleicht du, Steffi, weil du, ich finde das ganz besonders und ganz mutig und groß von dir, dass du jetzt zum ersten Mal mit dem Podcast quasi an die Öffentlichkeit gehst. Vielleicht, was wünschst du dir? Was erhoffst du dir?
Also schon ganz am Anfang, als wir mit G-Spot angefangen haben, war es für mich klar, dass ich eine Folge über die Abtreibung machen möchte, weil ich generell, ich bin schon eine Person, die sehr viel teilt, auch so traumatische Ereignisse aus dem Leben. Ich bespreche das schon gerne mit den Menschen um mich herum, sobald ich mich sicher fühle. Und ich merke, dass das anderen hilft, dass es mir enorm hilft und dass es anderen hilft. Und irgendwie, ja, war es dann für mich ganz klar, dass irgendwann die Folge zur Abtreibung kommen sollte. Und ich habe so eine hohe Erwartungshaltung gehabt an mich, an diese Situation und jetzt auch an die Folge, dass sie rauskommt, dass es natürlich auch viele Menschen und betroffene Menschen erreicht und Menschen, die angehörig sind.
Ich kann dir sagen, dass ich bis heute, also Jahre später nach meinen kurzen Texten über meinen Schwangerschaftsabbruch immer noch private E-Mails bekomme, so eine Art Leserbrief oder auch über Instagram von Frauen in Konfliktsituationen, die mich nach Rat und Hilfe fragen. Ich kann denen natürlich nicht geben. Ich kann immer nur ein bisschen von mir erzählen und dann raten, sich Unterstützung zu holen oder mit engen Freundinnen zu sprechen. Aber du erreichst damit was, will ich dir damit sagen, Steffi. Und egal, was da jetzt auf dich zurollt, du kannst dir, glaube ich, gewiss sein, dass es richtig und gut und wichtig war und ist, dass du damit jetzt rausgegangen bist. Und dass es, ja, es verlangt einem viel ab und ich möchte gleich den Wind aus dem Segel nehmen, die sagen, aha, jetzt haben sie Themen gefunden wieder, womit sie sich irgendwie jetzt irgendwie darstellen können. Und also es ist ja oft auch ein Vorwurf, dass man dann so aktivistisch ist, damit man sich wieder irgendwas Gutes auf die Fahne schreiben kann. Und ich kann nur sagen, wirklich, die Realität ist so, dass das Gegenteil wirklich der Fall ist. Man profitiert nicht davon, in der Öffentlichkeit über solche Themen zu sprechen.
Hm. Genau, und deswegen ist
niemals
umso mutiger von euch. Also ja, wirklich. Vielen, vielen Dank.
Deswegen danke an
dich. Dankeschön. Danke, dass du dein Wissen geteilt hast, Alicia. Und danke, dass du auch so viel Privates geteilt hast, Nike. Und dass du dich auch traust, darüber zu sprechen. Es sollte natürlich was vollkommen Normales sein, aber ist es in der Gesellschaft einfach nicht. Was einfach so blöd ist. Und ich hoffe wirklich, dass sich das verändert.
Sozialisation ist nicht schwer zu überwinden. Also ich glaube, sonst gäbe es viele Dinge auch nicht auf der Welt, die schlecht sind. Und deswegen reicht es dann auch nicht, man muss sich, glaube ich, aktiv dagegen wehren oft und auch laut werden und bewusst Dinge verlernen. Also wir reden immer vom Dazulernen, aber ich glaube, dass der erste Schritt oft das Verlernen ist und auch das Hinterfragen von Dingen, die wir so hinnehmen.
Ja.
Und das ist der erste Schritt und das wünsche ich mir. Und ich habe aber das Gefühl, ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen, als ich in dieser Situation war, wenn man nicht wirklich in dieser feministischen Bubble drin war, hat man einfach nicht so viel mitbekommen davon. Mhm. Es gab dann mal alle paar Schaltjahre einen Titel von einem großen Magazin oder irgendwas, aber es war sehr problematisiert immer dargestellt in meiner Wahrnehmung. Und ich finde, da einen ganz großen Dank an viele, die da ja den Feminismus auch ein bisschen weitergetragen haben. Deswegen ich persönlich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fernab von dem Thema, aber ich verstehe jedwede Kritik an diesem Ausverkauf von feministischen Themen und auch, das ist in der Popkultur inzwischen so ein großer Teil ist. Aber ich finde, das zeigt genau, dass wir annehmen müssen, dass es viele Arten von, also viele Feminismen quasi gibt und viele Strömungen und dass die meisten dann doch ihre Berechtigung haben und dass es wichtig ist, dass es in der Popkultur angekommen ist, dass es in der Musik, im Film, überall da ankommt, wo wir ja aus diesem Elfenbeinturm-Gehabe eigentlich ja nicht hingelangen, weil die Leute nicht nur irgendwelche Studien oder Zeitungsartikel lesen, um sich Fakten zu holen, sondern eben von anderen Menschen lernen, zu denen sie vielleicht aufblicken und das entstigmatisiert, darüber reden, wo wir wieder bei das Private ist politisch angekommen wären in vielen Fällen. Wie gesagt, ich bin auch gegen diesen Ausverkauf und man kann es auch zu oft benutzen, aber in dem Fall habe ich das Gefühl, dass die letzten Jahre uns weit gebracht haben und deswegen blicke ich eigentlich hoffnungsvoll in die Zukunft.
Unterschreibe ich genauso. Danke euch beiden. Dankeschön.
Danke euch.
Auch danke an alle ZuhörerInnen da draußen. Lasst uns gerne wissen, was diese Folge in euch ausgelöst hat in den Kommentaren. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt, jeden Mittwoch und auch auf allen sozialen Medien. Genau. Danke fürs Zuhören und danke nochmal an euch beide. Wir sehen uns dann nächsten Mittwoch bei G-Spot. Bye.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Langer.